Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum ältesten deutschen Laber-Podcast mit Tobi Bayer.
Und Holgi Klein.
Dem Realitätsabgleich. Du hast, im Vorgespräch hast du gesagt, du seist beim Check-up gewesen.
Ja.
Tobias, wer war das nicht?
Ja, in unserem Alter, also ich werde nächstes Jahr 50 Jahre alt, soll man das ja auch sehr regelmäßig tun. Und tatsächlich, ich glaube, ich war vor 3 Jahren zuletzt da.
Oh.
Und da hat er schon geschimpft. Oder nee, vor 5 Jahren war ich zuletzt da und da hat er schon geschimpft. Herr Bayer, das muss man aber alle 2 oder 3 Jahre machen.
Ja, ja, okay. Nee, also da geht man, also ich bin ja 54 und das macht man häufig. Also ich mache das auch gerne mal, dass ich denke, so irgendwie fühle ich mich komisch, machen Sie bitte mal ein Blutbild bei mir. Also da bin ich dann auch recht schmerzfrei.
Naja, zumindest alles ganz gut. Interessanterweise trinke ich zu wenig. Also ich denke immer so, die Idioten, die zu wenig trinken, warum machen sie? Und ich trinke halt relativ regelmäßig den Tag über verteilt irgendwie Wasser und Tee und natürlich auch Kaffee. Aber es reicht nicht. Also mein Kreatinin ist ein bisschen zu hoch.
Und krass.
Ich muss mal trinken. Vielleicht liegt es aber auch daran, ich war ja gerade eine Woche in Koblenz und da war mein Alltag etwas umgestellt. Kann ich gleich noch erzählen.
So nicht trinken, ist mir aber auch noch nie passiert. Also,
ja, merkwürdig.
Das merkt man doch.
Ja, dachte ich auch. Und ich bin ja auch Sportler, also ich gehe regelmäßig joggen. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man zu wenig getrunken hat.
Ja.
So, und naja, egal. Also werde ich mal drauf achten, bisschen mehr trinken, gucken, ob der Wert irgendwie wieder runtergeht. So, und alles andere topfit, super. Nur Cholesterin ist zu hoch. Und zwar sowohl das Hab dich lieb, HDL, als auch das Lass das liegen, LDL.
Was ist denn das mit euch? Weißt du, der fetteste Fettsack in diesem ganzen Bekanntenkreis, also ich, hat überhaupt kein Problem mit dem Cholesterin, aber ja, alle Jogger, Marathonläufer und so alle, ja, mein Cholesterin ist zu hoch. Was stimmt denn mit euch
nicht? Ja, das weiß ich auch nicht, das wusste auch
der Arzt nicht. Was mache ich richtig? Das wäre die Frage.
Der sagte mir, frag mal deine Mama, frag mal die Brüder. Und in häufigen Fällen ist das einfach erblich. Ne? Und das meiste Cholesterin in deinem Blut hast du ja nicht gegessen. Sondern das produziert die Leber, das produziert dein Körper selbst.
Aha.
Also 3 bis zu 3/4 oder so. Das heißt, wenn du dich cholesterinarm ernährst, dann hast du halt vielleicht erstmal gar nichts davon, sondern man muss dann Dinge essen, die die körpereigene Cholesterinproduktion senken, also Ballaststoffe und sowas. Ganz genau schlau drin gelesen habe ich mich auch noch nicht. Ich bin da großer Fan von den Ernährungsdocs vom NDR.
Mhm.
Die finde ich ganz lustig. Und haben
ist das ein Podcast oder was ist das?
Nee, das ist eine Fernsehsendung auf N3. Aber die haben auch einen Instagram-Account, wo sie ihre Rezepte posten und so. Ist eigentlich immer das Gleiche. Also ich mag die Sendung ganz gerne, aber es wiederholt sich doch sehr. Und da habe ich jetzt nochmal nachgelesen, was sagen die zum Thema Cholesterin. Ja, kein Fleisch essen, also möglichst Pesketarier mit wenig Fisch, wenn überhaupt. Keine Schalentiere. Und
keine
dann halt
Schalentiere, das ist ja schrecklich.
Ja, auch schrecklich.
Das ist schrecklich. Ja,
das ist schlimm. So. Mir geht's ganz schlimm.
Tierverbot. Nee, das finde ich jetzt wirklich, also das finde ich jetzt wirklich blöd. Ist jetzt nicht so, dass ich
den ganzen Tag. Wobei, das hat mein Arzt gesagt und nicht die Ernährungsdocs und der kann sich auch mal irren.
Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wenn ich nicht mindestens jeden zweiten Tag Austern schlürfen kann. Nee, so schlimm ist es bei mir nicht, aber keine Schalentiere fände ich schon irgendwie, also das heißt auch.
Ich liebe Garnelen, also
ja, ich habe
oder Krabbenbrötchen.
Jakobsmuschel Carpaccio gehabt, das war ganz, ganz toll.
Klingt auch nicht schlecht. Naja, zumindest das und dann viel Gemüse und viel Vollkorn wegen Ballaststoffen und sowas. Und naja, ich habe jetzt daraufhin, na klar, erstmal meine Mama gefragt, die weiß das alles nicht mehr. Meine Brüder muss ich noch fragen. Aber auch angefangen, meine Ernährung ein bisschen umzustellen. Und angefangen mit meinem Brot. Und ich habe ja immer das Dinkel San Francisco Sourdough Bread gebacken. Und ich habe jetzt mal, das war eh immer so viel Aufwand, ne? Das ist irgendwie am Morgen vor Tag 1 muss ich meinen Sauerteig zum ersten Mal auffrischen und am Abend das zweite Mal, weil mein Dinkelsauerteig, der ist immer so ein bisschen krüsch. Also wenn ich den in den Kühlschrank stelle, dann wird er schnell schlappi. So, und deswegen füttere ich den immer zweimal an, damit ich auch genügend Anstellgut habe überhaupt für den Teig. Und das mache ich am Tag vor Tag 1. Und an Tag 1 muss ich dann erst irgendwie morgens den Sauerteig anbauen und dann irgendwie das Kochstück machen. Und dann 3 Stunden später kann ich den Autolyseteig anmischen und eine halbe Stunde später den Hauptteig und dann alle 20 Minuten irgendwie dehnen und falten. Und bist du den ganzen Tag irgendwie immer mal wieder dort gegangen.
War mir schon immer zu anstrengend irgendwie.
In Netto ist das nicht viel Zeit, aber in Brutto bist du halt ständig irgendwie mit Aufmerksamkeit da. So, und der Lutz Geißler, mit dem ich das Rezept entwickelt habe, der hat ja auch dieses Buch Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig. Und das sind, die laufen ja alle nach dem gleichen Prinzip, ne? Mischt einen Teig, wartest 24 Stunden und backst.
Genau.
So, und wenn du Dinkel oder Weizen hast, dann musst du zweimal zwischendurch dehnen und falten. Und da habe ich das Dinkelbrot und Dinkelvollkornbrot-Rezept genommen, addiert und halbiert, weil ich halt Hälfte 630er und Hälfte Vollkornmehl nehmen wollte. Mhm. Und dann mal anderthalb, weil ich 2 backen wollte, die ein bisschen kleiner sind. Es ist mega geworden. Es ist richtig cool. Es hat deutlich weniger Aufwand. Halt die Hälfte in Vollkornanteil. Es ist eine deutlich feinere Porung natürlich. Ne? Es ist ein Feinbrot letztendlich. Mhm. Aber auch ein paar größere Porungen mit drin. Und ich find's toll.
Ja.
So, mal gucken, ob ich da noch ein bisschen was dran drehe.
Ich habe ja auch immer so gebacken gehabt, als ich noch bug.
Als du bugtest.
Als ich noch bug. Nein, ich habe meinen Sauerteig sterben lassen.
Ah.
Und also ich habe den getrocknet.
Ah ja.
Also ich habe, ne, ganz einfach
Backup Backpapier. Angelegt.
Was?
Backup angelegt.
Ein Backup angelegt, genau. Einfach Backpapier, dünn auf Backpapier gestrichen, offen stehen lassen. Und dann trocknet das halt irgendwann weg und dann kannst du da so Flocken,
so Chips
draus machen, genau. Und die habe ich in ein Glas gepackt und das steht jetzt hier rum, weil ich einfach gemerkt habe, das tut mir nicht gut, so viel Brot zu Hause zu haben. Wenn ich selber backe, dann fresse ich einfach zu viel. Und das ist nicht.
Ja. Ja. Ja, ich nehme es immer mit in die Firma. Also ich gehe ab und zu ins Büro und die Kollegen freuen sich dann, wenn ich da Brot.
Ich jedenfalls war auch bei einer Art Check-up. Meine Hausärztin hat mich zur Kardiologin geschickt. Mhm. Ach so, nee, vorher war ich noch beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt. War ich auch. Der hatte mich zum MRT geschickt, weil ich einen Nasenpolyp habe. Ja, habe ich ja schon ewig einen Polypen.
Und, aber deswegen zum MRT kann man.
Der sagte, ne, ich will mir mal, also guckt halt mit dem Ultraschall, sagte, ich würde den gerne mir nochmal richtig angucken. Gehen Sie mal MRT machen. Oder das andere. Ich weiß nicht, also jedenfalls.
Privatpatient?
Kopfröhren. Nein.
Lohnt sich das sehr für dich?
Das weiß ich nicht. Und war dann in der Röhre und bin dann eine Woche später zum HNO gegangen. Und er sagt so, dann geben Sie mal die CD. So, ich habe mich zu Hause gelassen. Ich habe extra gefragt, ob die das auch zu Ihnen schicken. Und dann haben die mir da gesagt, bei diesem Radio-Dingsi, da schicken wir ein paar Post zum Arzt. Dann habe ich gedacht, ja, danke für die CD. Und habe die bei mir in die Ecke gefeuert. Naja, dann sagt er, habe ich nicht dabei. Sagt er, naja, einen Befund kann ich hier, aber ich würde mir das schon gerne selber angucken. Naja, eilt ja nicht. Machen wir mal einen Termin für im Frühjahr irgendwann, dann kommen Sie das nächste Mal vorbei und dann bringen Sie mir die CD mit. Und dann hat mich meine meine alte, ist in Pension gegangen.
Ja.
Und hatte dann eine Nachfolgerin. Und zu dieser Nachfolgerin bin ich gegangen und ich weiß gar nicht mehr, was ich hatte. Ich habe halt Asthma und habe mir halt immer Asthmaspray von der verschreiben lassen. Habe das aber nicht so regelmäßig genommen, wie es vielleicht sinnvoll gewesen wäre. Mhm. Jedenfalls guckt diese neue Hausärztin, wollte mich dann mal kennenlernen. Ne, so, mal gucken, und was ist hier, Asthmaspray? Und so sagt sie, nee, Asthmaspray. Wann waren Sie denn das letzte Mal beim Pneumologen? So, ja, ist schon einige Jahre her, so weiß ich nicht, 10 Jahre oder so. Sagt sie, gut, Asthmaspray verschreibe ich Ihnen nicht, das soll der Lungenarzt Ihnen aufschreiben. Da holen Sie sich mal einen Termin beim Lungenarzt, ne? Ich so, okay. Und hat mir dann noch so ein paar Ansagen gemacht, so richtig, richtig nassforsch war sie zu mir. Und dachte ich so, naja gut. Nassforsch,
das ist ein schönes Wort.
Also frech eigentlich. Also wirklich frech. Also ich habe echt gerade so, huiuiui. Ne? Und ich persönlich finde das gut. Ich brauche sowas. Ich brauche halt nicht so ein, da müssen wir mal gucken mit ihrem Übergewicht, ob das nicht. Die meinte einfach, also wenn ich sie so angucke in ihrem Alter, wenn wir jetzt nicht mal langsam was gegen ihre Adipositas machen, dann sitzen sie in 10 Jahren nicht mehr hier. Paff. Weißt du so. Und ich so, wow, okay.
Ja, stimmt.
Aber sie hat ja recht.
Ja, natürlich.
Naja, dann ich dann Facharzttermin, Pneumologie. Dauert halt irgendwie 4 Monate oder sowas, wenn es nicht akut ist. Dann da hingegangen, Termin gehabt, die sagte, oh ja, hier Lungenfunktion, COPD haben sie auch. Wir stellen jetzt mal das Asthma ein und dann gucken wir mal. Hat mir ein neues Asthmaspray verschrieben und sagte dann, also weil ich habe es bis dann so immer nur akut genommen und die sagt, nee, nee.
Hast du denn schnell einen Termin gekriegt beim Pneumo?
Nee, 3 oder 4 Monate hat es gedauert.
Okay.
Sagt dann, das Asthmaspray nehmen Sie jetzt mal regelmäßig, mal morgens und abends und dann gucken wir mal. Und ich so angefangen, das Asthmaspray regelmäßig zu nehmen. Nach einer Woche stellt sich raus, dass ich plötzlich viel besser schlafe. Sagte sie dann halt auch hinterher, als ich dann wieder da war, sagt sie, ja, das ist halt, wir atmen halt besser, kriegen besser Luft und dann wachen sie halt nicht auf, schnarchen weniger. Wie ging denn das weiter? Das ist eigentlich ganz lustig. Ja, genau. Dann wollte ich zu meiner Hausärztin, zu meiner neuen und weiß gar nicht, worüber ich mit der reden wollte. Ich glaube, hab dann einfach gesagt, ich gehe dann wieder hin, nachdem ich bei der Lungenärztin war. Und komm da hin, ist sie weg. Sag ich, wie? Die ist denn, wo ist denn die hin? Sagt sie, ja, wir waren nicht so ganz zufrieden. Sag ich, das war eine der besten Ärztinnen, die ich je hatte. Glasklare Ansagen gemacht. Ja, sie sind aber auch der Einzige, der mit diesen glasklaren Ansagen zurechtgekommen ist. Alle anderen haben sich beschwert. Ja. Dann hatte ich eine neue Hausärztin, also eine neue Hausärztin, mit der ich dann wieder gequatscht. Und was wollte ich von der denn haben? Ich weiß es gar nicht mehr. Von der wollte ich irgendwas? Und die meinte, das machen wir nicht. Wann waren Sie denn das letzte Mal beim Kardiologen? Sag ich, ja, das muss so 2013 gewesen sein. Nö, dann gehen Sie zum Kardiologen, der soll das erstmal abklären, dann danach verschreiben. So, vorher verschreibe ich Ihnen das nicht. Kardiologe, dann wieder monatelang auf einen Termin gewartet. Und da war ich tatsächlich letzte Woche. Und ich schicke dir mal ein Foto in den Chat.
Was für ein Chat?
Single. Hier, warte. So, da Foto zu Pixelfett. Tue ich auch mal in die Shownotes. Das ist das Wartezimmer. Das Wartezimmer meiner Kardiologin, wenn Sie mal schauen möchten.
Was? Also gut, dass du kein Wazifubo-Bild gemacht hast,
krass, weil der
Boden ist ein bisschen enttäuschend. Aber die Decke,
das ist der Kronleuchter,
dieser
Raum,
Kaminofen.
Du siehst, wie weit diese Stühle so einen Abstand voneinander
tatsächliche
haben.
Tatsächliche Kunst.
Genau, echt.
Ja, die Stühle haben ungefähr einen Stuhl im Abstand. Oder
genau.
Links sogar mehr.
Also dieser Raum, ich weiß es nicht, der hat 30 Quadratmeter oder irgendwie sowas.
Allein die Türzarge.
das ist wirklich krass. Der totale Kracher, das Teil.
Nice. Ja.
Ich so zur Kardiologin, so, ja, nehmen Sie für Medikamente, wann haben Sie das letzte Mal, bla 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 bla. Einen Ultraschall gemacht, sagt sie, ja, dann machen wir mal noch ein Belastungs-EKG. Ich so, was, jetzt? Sagt sie, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, dann machen wir direkt, dann haben wir es hinter uns. Ich so, okay. Und hatte, es war halt kalt.
Mhm.
Ich war zu Fuß da. Das heißt, ich hatte eine lange Unterhose an und darüber eine stocksteife Jeans. Also eine sehr, also noch nicht mal so mit Stretch-Anteil im Stoff oder so, sondern einfach so. Das heißt, ich war ernsthaft dick angezogen und dann musste ich auf dieses Fahrrad. Mhm. Ja, das wird jetzt dann immer alle paar Minuten ein bisschen mehr Widerstand. Sag ich, können Sie mir ein bisschen mehr Widerstand geben? Das ist mir gerade ein bisschen wenig. Sagt sie, nee, dann müssen wir das alles nochmal neu anfangen, dann müssen Sie jetzt durch. Widerstand. Ja. Und ich glaube, bei 210 Watt meinte sie, ja gut, jetzt können wir auch mal aufhören. Und ich dachte wirklich, ich ersticke, so warm war mir in diesen Scheißklamotten. Ja, aber stellt sich raus, ich bin fast kerngesund. Also ein Blutbild ist in Ordnung, das hatte ich ja auch schon gemacht. Lunge weiß ich, was ich da habe. Und Herz ist, eine meiner Herzklappen schließt nicht richtig. Da sagt es aber auch, ja, ist aber auch nicht so das Problem. Sie haben sehr viel abgespeckt und der Blutdruck ist jetzt perfekt eingestellt. Ich schätze mal, dass wir das in 2 Jahren, ist diese Herzklappe auch wieder in Ordnung. Also es soll einfach, wenn der Blutdruck gut eingestellt ist, dann ist das Herzklappenproblem, verschwindet dann von alleine wieder. Zack. Fand ich irgendwie eine gute Nachricht.
Das klingt gut.
Ne?
Ich war noch beim Checkup beim Zahnarzt.
Oh, da war ich heute.
Und zum ersten Mal, also ich bin jetzt bei dieser Zahnärztin, die ist genau gegenüber vom Büro im Stielwerk in Hamburg. Frau Dr. Meinberg, und die wurde mir empfohlen, weil, ne, wenn du da gegenüber arbeitest, dann kannst du eben auch auf Zuruf mal eben, dann muss man halt nicht lange warten, ne, sondern wenn es heißt, oh, es dauert jetzt vielleicht noch ein Stündchen, dann sag ich, ja, ruf an, ich ja, bin super. In 5 Minuten drüben.
Ja, super.
So, und die ist auch super kompetent und nett und alles. So, und da bin ich jetzt seit 6, 7 Jahren und auch vorher schon, ich habe immer beim Checkup gesagt bekommen, ja, also diese Stelle da, da müssten wir mal und so, und ich bin da diesmal hin, und ich hatte ja im Frühjahr gerade irgendwie eine neue Teilkrone bekommen und alles mögliche und so, und ich habe einfach, also immer schlechte Nachrichten beim Zahnarzt, und diesmal, ja, also ihre Weisheitszähne sind ja immer noch drin, aber die sind so ein bisschen, da ist irgendwie ein bisschen verfärbt, und ja, wir müssten da mal zumindest mal ein Röntgen machen. Ich sag, gut, dann machen wir halt ein Röntgen. Und dann hier noch und da noch. Und im Schneidezahn ist eine Füllung, die ist ja irgendwie ganz schön komisch verfärbt, aber eigentlich nur auf der Rückseite. Ich so, ja, das interessiert mich doch nicht, so, ob die Füllung auf der Rückseite von meinem Schneidezahn verfärbt ist. Entschuldigung. So, sehen nur Sie. Es tut mir leid für Sie. Vielleicht kommen Sie drüber weg. So, und ja, dann mache ich das Röntgen, dann gehe ich zurück und sage, nee, ist alles gut, wir müssen nichts machen. Tschüss.
Ja.
Was? Zum ersten Mal in 10 Jahren oder so?
Bei mir heute auch. Ich war
gefeiert.
Ich habe direkt so einen Doppeltermin gemacht. Erst Zahnreinigung und danach Inspektion. So Jahresinspektion halt, ne? Und ich hatte ja vor 2 Jahren, hatte ich auch erzählt, so Parodontitis. Auf einmal, was, vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren? Also so chronische Zahnfleischentzündung. War heute auch Zahnreinigung. Sagt die Frau, die die Zahnreinigung hat, haben Sie eine neue Zahnbürste? Sag ich, ja.
Okay.
Sonicare, ne? Ich, ja. Also ja, das ist die beste. Man merkt das auch. Und also sie haben kaum Zahnstein. Letztes Mal hatten sie noch viel mehr. Hier ist nur an einem Zahn ein bisschen was. Und macht so und sagte dann hinterher, also eigentlich sollten sie ja jedes halbe Jahr kommen, aber reicht, wenn sie in einem Jahr wiederkommen. Also ist alles ganz gut. Dann bin ich rüber zum Zahnarzt, zur Inspektion. Der guckte auch so, dachte, ja, Kronen alle fest, keine Frösche gegessen, was? Da wird er sich ewig dran erinnern, weil der hat mir ja tatsächlich Haribo Schlümpfe waren das, nicht Frösche, Schlümpfe. Er hatte mir damals ja wirklich Haribo Schlümpfe verordnet, weil er die Krone nicht mehr abgekriegt hatte, die ich selber mit den Schlümpfen abgemacht hatte. Und meinte dann irgendwann zwischendurch, der wusste, dass ich bei der Zahnreinigung, meinte, Sie haben aber sehr schön geputzt. Das ist ein ganz cooler Typ, mein Zahnarzt. Ja, der meinte auch, nee, alles ist ja total gut. Das Zahnfleisch ist schön zart rosa, das heißt, da ist alles in Ordnung. Dann sehen wir uns in einem Jahr.
Toll. Ja. Ja, eine neue Zahnbürste hat meine Zahnärztin mir auch empfohlen, aber nicht Sonicare, sondern Curaprox.
Was ist das?
Ein Schweizer Elektrozahnbürstenhersteller. Mit noch irgendwie die, da gibt's noch so einen Mini-Kopf dazu, mit dem man dann irgendwie ganz in die Zahnzwischenräume, brauchst du eigentlich keinen. Sie sagte, man braucht dann auch keine Zahnseide mehr. Also ich mache so eine Mischkalkulation.
Das glaube ich nicht, aber ich habe auch da ist so ein.
Also es gibt diesen normalen runden Kopf, und dann gibt's noch, wenn du bei Schallzahnbürste. Und dann Bürstenköpfe Single für Hydrosonic Pro. Die haben halt wirklich nur so einen ganz kleinen.
Ein kleines Ding.
Ja.
Ist natürlich auch wieder so ein, das ist halt auch so das Problem bei meiner, das ist so ein Lock-in. Du musst dann deren Zubehörzeugs nehmen.
Ja, und Zubehör bei Curaprox ist sehr teuer, also kann ich eigentlich nicht empfehlen, aber fühlt sich wertig an und, keine Ahnung. Wenn es jetzt dazu führt, dass sie mich durchwinkt, das gerne.
Genau, und für meine gibt es auch so Bürstenaufsätze gibt es bei Aldi. Billigbürstenaufsätze habe ich mir direkt mal welche gekauft, um auszuprobieren. Und der Unterschied zwischen den Originalaufsätzen und den Aldi-Aufsätzen ist, ich weiß nicht, ob da zumindest gefühlt, scheinen die Originalbürsten eine bessere Dämpfung zu haben. Das heißt, wenn du putzt so und dann kommst du ja immer mal mit dem Plastik von der Bürste, also nicht mit den Borsten, sondern mit dem Bürstendings, kommst du ja immer mal an einen anderen Zahn und dann vibriert der ja auch. Und bei den Billigdingern vom Aldi macht's bei mir halt und bei den Originaldingern macht's bei mir Das ist halt schon echt ein Unterschied.
Interessant.
Ja, sehr ärgerlich. Also ich hatte die Hoffnung, dass ich wieder das Foto vom Wartezimmer, das war so brachial.
Ja, Wahnsinn. Das ist toll. Und ich folgte dir noch gar nicht auf Pixelfett.
Habe ich gesagt, so, wie heißen die, MTA, die das Belastungs-EKG mit mir gemacht haben. Ich was ist das überhaupt für ein Wartezimmer? Was ist das überhaupt für ein Raum hier? Sagt sie, ja, angeblich hat hier früher mal irgendein Reichskanzler gewohnt und das Wartezimmer, das ist das ehemalige Musikzimmer. Habe ich auch gedacht, was, so viel Reichskanzler gab es jetzt nicht. Hitler, Bismarck? Also. Meinst du, naja, Hitler wird es vielleicht nicht gewesen sein?
Vielleicht. Vielleicht nicht. Oh Mann.
Ja, super.
Oh, ich war auch, die Wände waren jetzt nicht aus Bernstein.
Ne? Nee, das nicht. Das nicht. Das Bernsteinzimmer ist ja woanders. Da habe ich ja auch meine Sendung drüber gemacht. Ja, ja. Und dann war ich auf einer Weinverkostung sehr schön. Endlich mal wieder. Und zwar eine Sorte über mehrere Jahrgänge. Mhm. Und das waren, jetzt müsste ich selber noch mal in die Fotos, das Foto gucken, was ich da gemacht
habe. Eine Sorte auch, also ein Weinberg auch, oder?
Ja, ja, genau. Eine Sorte, ein Berg, ein Dings.
Okay.
Wo sind die ganzen Fotos hin? Hä? Gott, manchmal hasse ich auch diese Apps und dieses ganze. Naja, egal. Jedenfalls gab es dann irgendwie was von 2015, 2013. 1989, 1959 und 1949. So. Mhm. Dann kommt irgendwann der Sommelier an den Tisch und sagt so, ja, wir haben ein bisschen ein Problem mit dem 49er. Als wir den aufgemacht haben, haben wir festgestellt, dass der Großvater des Winzers, der scheint damals Schnaps auf Weinflaschen abgefüllt zu haben, um Steuern zu hinterziehen. Und jetzt haben wir hier halt nur Schnaps aus dem Jahr 1949 und keinen Wein. Fand ich irgendwie ganz lustig.
Hast du mir das letzte Woche schon in der Sendung erzählt, vorletzte Woche? Oder?
Das kann natürlich
oder
sein.
Oder off-air, weil die Geschichte kannte ich jetzt schon.
Kanntest du schon? Echt? Habe ich das schon?
Ja.
Wann war ich denn?
Aber vielleicht hast du es auch nicht.
Nee, wir haben seitdem erzählt. Haben wir keine Sendung gemacht. Wo kennst du? Ich habe die irgendwo hingeschrieben.
Witzig. Oder ich habe es in der, hast du es in der Wochendämmerung erzählt?
Das kann ja eigentlich sein.
Witzig.
Ist ja, na, ich hab's zumindest, ja, habe ich es irgendwo hingeschrieben. Jetzt erzähle ich schon immer dieselbe Geschichte.
Ja, so ist das im Alter.
Genau.
Was kommt dann so, Herr Klein?
Genau, da redet man erst über Krankheiten und danach immer über dasselbe.
Über Arzt. Ach je. So, ich bin ja auch wieder älter geworden, ne?
Wann?
Also nicht, ich habe nicht Geburtstag gehabt, sondern gealtert im Sinne von väterliche Pflichten. Für ein ausgezogenes Kind hatte ich halt so auch noch nicht. Also vor, was haben wir denn heute?
Weiß ich nicht.
Das ist Dienstag. Achso,
Dienstag, ne? 12.
Vor, ja, heute vor zwei Wochen rief meine Tochter Mareile an, dass sie sich jetzt entschieden hat, die Firma zu verlassen. Weil sie ist ja im Sommer nach Koblenz gezogen, mhm, um dort eine Ausbildung zu starten. Im 1. August hat sie gestartet als Veranstaltungstechnikerin. Und sie liebt den Job, das ist alles großartig und die hohe Belastung ist auch okay für sie, aber es kamen irgendwie noch ein paar andere Sachen dazu, dass sie es bei dem Arbeitgeber nicht mehr ausgehalten hat, aber es hat sie auch sehr mitgenommen, also sie war sehr verzweifelt, was sie tun soll, wie sie es tun soll und ich habe ihr dann zugesprochen und eine Stunde später kam die Nachricht, Papa, kannst du kommen? Mhm. Ja. Ich brauche dich, na gut und ich... Macht das dann natürlich. Also ich kann es ja erstmal möglich machen. Ob ich jetzt zu Hause Homeoffice mache oder bei Mareile ist erstmal egal. Und ich darf beliebig Homeoffice machen, ist alles okay. Dann bin ich halt am Mittwoch früh ins Auto gestiegen, runtergefahren, habe meine Vormittagsmeetings aus dem Auto
gemacht. Stimmt, das war vor 14 Tagen. Da hast du das gerade erzählt, ja.
Ja, stimmt, richtig.
Ja, ja.
Da hatten wir abends noch die Sendung gemacht. Genau, da habe ich gesagt, morgen fahre ich nach Koblenz. Ja, genau. Ja, so und habe ich dann auch gemacht. Habe ja aus dem Auto dann noch per Telefon das Kündigungsschreiben diktiert, weil sie halt auch nicht weiß, wie man eine Kündigung schreibt, sodass das alles korrekt ist.
Das ist nur korrekt, wenn es mit hochachtungsvoll endet.
Ja. Leckt mich, komma.
Ich sag ja nein. Hochachtungsvoll.
Ja, nein.
Also der Hochachtung voll.
Wir haben das alles irgendwie förmlich ordentlich über die Bühne gebracht. So, und naja, dann war sie da und dann musste sie sich ja auch noch um den Nachfolgejob kümmern und zum Glück gibt's halt eine Konkurrenzfirma in der Stadt, die sie dann gleich aufgenommen hat und auch die Ausbildung gleich weiterführt. Ja, sie kannte halt die anderen Auszubildenden aus der Schule und mit der Firma irgendwie so Kontakt gehabt Und wir hoffen jetzt, dass es da ein bisschen besser wird. Aber es war halt irgendwie den ganzen Mittwoch und den ganzen Donnerstag da halt noch irgendwie großes Thema. Und das Wochenende haben wir dann noch gemeinsam verbracht und irgendwie ein bisschen Aufbautraining gemacht und so. Ich habe, weiß ich nicht, das war eine ganz, ganz merkwürdige Situation, weil Mareile hat das alles selbst gemacht. Also sie, sie war dann ganz dankbar, dass ich gekommen bin und meinte, das sei ihr alles so passiert und die hätten ihr alles abgenommen. Aber letztendlich hat sie halt selber die Kündigung dahin gebracht und selber das Gespräch. Also sie ist halt erwachsener, klar, natürlich muss sie das machen. Aber sie hatte gar nicht den Eindruck, dass sie da alles im Griff hat. So, aber sie hatte alles im Griff. Und mein Job war es im Wesentlichen, ihr klarzumachen, hey, du hast alles im Griff. Mhm. Ich bin mega stolz auf dich. Du machst das alles richtig und das ist alles gut so. Und ja, gut. Sie hatte dann noch das große Glück, dass der neue Arbeitsplatz jetzt leider nicht mehr in zu Fuß Entfernung von ihrer Wohnung ist. Eine neue Wohnung finden wäre halt aber deutlich mehr Aufwand gewesen. Jetzt hat sie von ihrem reichen Papa ein Auto bekommen. Also das Geld wird sie mir irgendwann bezahlen, aber hm?
Du hast deiner Tochter ein Auto geschenkt.
Nicht geschenkt, nein, gekauft.
Nee, ist klar, ja, ja.
Ja.
Was denn für eins?
Ein Renault Zoe,
Elektroauto. Auch das noch? Das ist ja, ja. Oh, krass.
Naja, das war echt ein super Angebot. Das Auto ist 3 Jahre alt und hatte 13.000 Kilometer runter.
Also nichts.
Also ist praktisch nicht gefahren. Ja. So und sehr nette Ausstattung und dann halt irgendwie zum halben Originalpreis. Und ja,
was,
gut.
Was ist der Originalpreis? Aber auch 40.000 oder sowas, ne?
40, ja. Also inklusive Batterie, also mit Kaufbatterie. Gibt ja noch diese Mietbatterien bei Zoe. Mhm. Ja, und ja, ist viel Geld, aber ich wollte jetzt ihr auch nicht irgendein, kauft ihr für 3.000 Euro einen 8 Jahre alten Benziner oder so, der jetzt, dann irgendwie ständig kaputt geht. Jetzt
für 2000 Euro hättest du einen 19 Jahre alten gelben Fiat Panda haben können, der bei meinen Eltern rumsteht und nicht mehr benutzt wird.
Ja, davon habe ich auch einige gesehen. So.
Also falls irgendjemand einen 19 Jahre alten, wirklich Scheckheft gepflegten, ich habe den selber über den TÜV gefahren im Sommer und der ist ohne Beanstandung rübergekommen, 19 Jahre alt, ständig repariert worden. Das Einzige, was er hat, ist wirklich viele Parkschäden, also so Beulen und Blötschen und Rempler und sowas. Falls jemand also so ein Fahrzeug braucht in Nordrhein-Westfalen, ist günstig, eins zu kaufen. Ja.
Ein Kumpel von mir hatte mal einen alten Fiat Panda Fire, hieß die Ausgabe.
Ja, das ist der erste, also der Kastenpanda, so einen hatten wir auch mal, ja.
Ja, so, tatsächlich ist der irgendwann in Flammen aufgegangen. Also da war halt die Kupplung kaputt und irgendwann konnte er auch gar nicht mehr kuppeln und konnte dann nur noch irgendwie im ersten Gang fahren.
Freundin von mir hatte so einen, genau sein, der ist auch in Flammen aufgegangen, aber den haben sie ihr angezündet nachts.
Ach, scheiße.
Ist auch nett, ne?
Haben Sie das Feier als Aufforderung verstanden?
Genau. So ein 20.000 Euro Auto habe ich nicht geschenkt gekriegt.
Ist ja auch nicht geschenkt.
Ja, stimmt, ist ja gar nicht geschenkt. Nee, ja, zahlt sie dir irgendwann zurück. Mhm.
Ja, ich weiß. So, und das ist natürlich irgendwie ein bisschen so, aber ich muss mich ja auch gut dabei fühlen, wie es ihr da geht. Ne? Und ich weiß, dass nicht alle Eltern das möglich machen können. Das ist auch, glaube ich, nicht die Verantwortung von Eltern, dann irgendwie ein Auto mal eben möglich zu machen. Vor allem gekauftes. Sonst zur Not liest man halt eins. Also man kann ja auch einen Fiat 500e gibt's immer mal wieder für 100 Euro im Monat zu leasen. Oder sogar für 90 oder so.
Ja, aber Leasing für Privatleute finde ich wirklich äußerst falsch.
Wenn man keins kaufen kann, dann ist es vielleicht nicht so verkehrt. Und dann gibt's ja noch die THG-Quote, die du dann kriegen kannst.
Ja, aber also Leasing ist halt, du vereinbarst da halt Laufzeiten und du vereinbarst vor allen Dingen, dass du praktisch ein unbeschädigtes Fahrzeug zurückgibst. Wenn dir da einmal einer mit dem Schlüssel dran vorbeigelaufen ist, sinkt der Wagen, also der Rückgabewert des Wagens sinkt dann und das hast du dann halt am Hals und dann kostet Leasing, kostet dich dann halt am Ende dieser Leasingperiode das Geld.
Habe ich nicht so viel Erfahrung mit.
Ein Nachbar
liest halt seine Autos immer, weil er nicht unbedingt kaufen kann oder möchte und der fährt ganz gut damit.
Ja, ich habe mal einen Autohändler kennengelernt, der dann, als wir genug getrunken haben, mir erzählt hat, wie geil das für ihn ist, wenn Privatleute leasen, weil dann hat er sie am Hals, also beziehungsweise an den Eiern. Er sagt, die gehen nie wieder woanders hin, weil du denen für die Rücknahme ein so gutes Angebot machen kannst, dass sie sofort wieder das Anschlussleasing machen. So. Und diese 99 Euro Leasing sagt er, das ist halt, da verdienen wir wenig dran, aber wer einmal für 99 Euro liest, dem quatsche ich halt hinterher die 149 auf für das nächstgrößere Modell und die zahlt er dann auch. Ja. Das war ziemlich zynisch, wie er da erzählt hat. Ja. Ach krass, ey, ein eigenes Elektroauto, boah, ich bin voll neidisch.
Ja, ich auch. Also ich habe ja auch eins, aber Ich fand den Wagen halt auch total cool.
Finde ich super, Zoe finde ich total schön, ja.
Fährt sich toll.
Passt du da rein?
Selber gerade so. Also ich bin mal eine Probe gefahren, da habe ich mich nach einem Tag nicht mehr ganz so wohl drin gefühlt, weil ich halt so ein bisschen gequetscht da drin saß. Mhm. Und auch mein rechtes Knie so ein bisschen zwischen Lenkrad und Mittelkonsole eingequetscht war. Mareile sitzt okay. Mhm. Und
stimmt, die ist ja auch so groß, ja.
Es kann halt dann niemand auf der Rückbank sitzen, wenn Mareile fährt und ich daneben sitze. Das ist halt, ja.
Ja gut, wenn ich irgendwie in einem Auto sitze, also kann auch keiner mehr, also in so einem kleinen Auto keiner mehr auf der Rückbank sitzen und ich bin nur
1,80 groß. Wagen. Ne?
Ja, ja, eben.
So. Wir haben auch einen Dacia Sandero Probe gefahren.
Mhm. Elektrisch auch, oder?
Nee, der war Benziner. Mhm. Und der sollte halt 18 kosten. So, und ob ich jetzt 18 für einen Neuwagen mit Benziner bezahlen will, wo dann auch noch Steuern anfallen und das Benzin ist teuer und so, oder halt 20 oder 22 für einen Elektro, der auch noch eine bessere Ausstattung hat und nicht überall klappert und so.
Und ja, mutmaßlich länger hält, ne? Also weil so ein Benziner, also ich gehe mal davon aus, dass ein Elektroauto wesentlich länger, wenn du es einigermaßen pflegst, wesentlich länger unterwegs sein dürfte als so ein Benzinfahrzeug.
Hat halt weniger Verschleißteile und weniger so Ölwechsel.
Und vor allen Dingen dürfte der Dacia auch
weniger falsch machen.
Der Dacia dürfte vor allen Dingen, wie hat der Andreas Kessler hat immer gesagt, diese billigeren Autos haben halt eine geringere Verschleißreserve. Das heißt, da ist dann, ne, da ist dann irgendwie, weiß ich nicht, das Kabel nicht ganz so dick, der Bremsbelag einen Millimeter dünner oder sowas, so dass du es halt schneller ersetzen musst. Also verschleißt halt schneller, klappert schneller sozusagen.
Ja.
Was hat das für eine Reichweite, so eine Zoe?
Im Sommer, also der ist ähnlich wie meiner, glaube ich. Im Sommer nahezu 400 Kilometer oder je nachdem, wie du ihn auch fährst, ne? Oder 350 oder so. Und im Winter halt entsprechend weniger. Wobei sie hat jetzt Ganzjahresreifen drauf. Bei mir sind es, also kam ja auch in den Kommentaren zur letzten Sendung, ich soll mal gucken, ob das wirklich so sehr die Reifen sind oder auch die Temperatur vielleicht oder irgendwas anderes noch. Ich habe halt am einen Tag habe ich die Sommerreifen drauf, am nächsten Tag die Winterreifen. Alle anderen Faktoren verändern sich an dem Tag nicht so sehr und ich sehe es halt direkt. Also das ist schon der höhere Rollwiderstand, der dazu kommt. Nicht alleine, aber nicht unmaßgeblich. Ja, nee, ansonsten war schon schön, mal wieder ein paar Tage in Koblenz zu sein. Und ich habe dann am Freitag gedacht, eigentlich wollte ich am Sonntag wieder zurückfahren. Ne, da war mein Auftrag erledigt sozusagen. Habe dann aber gesehen, mein Fußballclub spielt ja am Dienstag das Pokalspiel in Homburg. Und Homburg ist ja im Saarland. Ich bin ja schon fast. Bin ich halt einfach noch bis Dienstag in Koblenz geblieben. Bin dann runtergefahren nach Homburg, habe mir da das letzte Hotelzimmer genommen, was noch frei war. Und war noch beim Fußball. Und ich habe da also mehrere spannende Sachen gelernt. Mhm. Erstens, das Saarland ist gar nicht so klein. Also man vergleicht ja immer, das ist irgendwie doppelt so groß wie das Saarland. Oder? Und alle haben die Vorstellung, das muss ja sehr klein sein. Mhm. Nee, das ist ja groß. Also Saarland ist ein Bundesland mit mehreren Städten und Autobahnen und man fährt da lange rum und sieht nichts und so. Also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie Phantasialand ist oder so. Also
Es ist
ein Bundesland, ein Flächenbundesland.
Ja.
Ist halt ein kleines Flächenbundesland, aber ich hatte nie eine Vorstellung davon, wie groß eigentlich das Saarland ist. Was wirklich witzig
diese,
ist.
Diese landsmannschaftliche Ignoranz, die du hier an den Tag liest, ich finde das wirklich
ganz witzig. Man nutzt das immer als Beispiel oder man guckt nach, wie groß ist denn das in Saarländern oder so.
Ja.
Aber warum, wenn keiner eine Ahnung hat, wie groß eigentlich das Saarland ist?
Also keine Ahnung.
Bestimmt gibt es Menschen, die Ahnung davon haben, wie groß das Saarland ist oder ein Gefühl dafür haben. Ich hatte kein Gefühl dafür.
Naja, vielleicht, weil es ja lange Streit ums Saarland gab, eben auch zwischen Frankreich und Deutschland. Vielleicht ist dadurch irgendwie das Saarland besonders prominent, zumindest in den Köpfen der JournalistInnen. Vielleicht hat auch irgendwann einfach mal ein Journalist damit angefangen zu sagen, das ist dreimal das Saarland. Und alle haben gedacht, das ist eine nette Idee. Und mittlerweile machen es sowieso alle nur noch völlig ironisch. Also jetzt.
Ja, sicher.
Aber, also wenn, dann würde man ja auch schreiben, es sind so viele bewusst, Fußballfelder oder so.
Mir war nie bewusst, wie abstrakt dieses Maß eigentlich ist. Also das wurde mir erst klar, als ich dann dort war. Naja, Sehr lustig.
Saarland, es gibt ja sogar also Flächenumrechner im Internet, Saarlandrechner.
Ja.
Flächeumrechnen, Fußballfelder, Saarland, ja. Quadratmeter.
Ja. So, und was ich gelernt habe, ist Homeoffice und Office. Also ich kann halt ins Büro fahren und dort arbeiten und ich kann zu Hause arbeiten. Mhm. Wenn man aber die dritte Option wählt und out of home office sozusagen macht, ich weiß gar nicht, wie das dann heißt, so Vagabunden-Office oder so.
Das ist Workation, heißt das.
Nee, das, ich habe halt nicht Cation gemacht.
So, ohne Cation.
Das war Work. Okay. So, aber also im Büro hast du halt die Ablenkung im Büro. Ne? Da kommen Kollegen vorbei, dann ist hier ein Pläuschen, dann irgendwie das und das und dann gehst du in die Kantine oder was auch immer. Zu Hause hast du Ablenkung durch den Haushalt. Also du bist halt einfach da und dann musst du die Spülmaschine ausräumen, dann musst du irgendwas machen oder so. Wenn man irgendwo arbeitet, wo weder das Büro noch das Zuhause ist, dann hast du das alles nicht. Also ich konnte mich viel, viel besser fokussieren.
Ach.
Weil ich eben nicht, also natürlich habe ich bei Marale das abgewaschen, was ich auch selber benutzt habe und so, aber ich hatte halt sonst keine Chores oder irgendwas, sondern ich habe einfach nur gearbeitet. So, wenn ich was essen wollte, habe ich mir was zu essen gemacht oder bin den einen Morgen bin ich auch runtergelatscht in die Stadt und habe dann da gefrühstückt oder so. Es war super. Und das kannte ich sonst nur von Hotels, aber in Hotels ist es dann doch immer noch mal ein bisschen anders.
Ja, in Hotels ist halt Shit.
Magst also, dich halt nicht so lange aufhalten. Dann,
genau, das ist und irgendwie dann doof. Willst du einen Kaffee
so,
und dann
ist auch kein
Kaffee
zu Hause in die arbeiten. Ecke,
dann musst du wieder runterlaufen, Kaffee holen und dann das ist alles Hotel ist Shit.
Ja. Das fand ich ziemlich toll und ich habe gelegt, vielleicht ist es auch eine Geschäftsidee, eine Plattform aufzubauen, so ähnlich wie Airbnb, so Workbnb oder so, keine Ahnung, oder Air Work and Work, was wie das dann heißt, wo man anbieten kann, ich habe hier einen Homeoffice, können auch andere drin arbeiten. Dann kann man sich das buchen und dann ist man einfach bei irgendwem und kriegt einen Kaffee.
Tobi
und,
hat den Coworking Space erfunden, ich glaube es ja nicht. Coworking Space,
ja. Aber das sind ja betriebliche Anbieter. So, und das ist dann ja gut, in Coworking Space kannst du wahrscheinlich ein ähnliches Erlebnis haben. Ne? Du bist weder zu Hause noch im Büro und hast halt weder noch die Ablenkung. Es sei denn, andere Kollegen von dir haben den gleichen Coworking Space gebucht. Und ehrlich gesagt, ich habe Coworking Spaces bisher immer, also nie alleine gebucht, sondern immer mit anderen Kollegen zusammen, einen Meetingraum dort oder so. Und das ist dann ja doch wieder was anderes.
Ja gut, ja. Das heißt, du hast also privates Coworking erfunden. Also die immerhin. Bürogemeinschaft.
Das ist ja noch viel anderes. Du bist ja dauerhaft im gleichen Ort.
Ah, du meinst so Roaming, also praktisch
ja.
Das privates Roaming, Co-Roaming, Working, Chroming.
Co-Row-Work. Nee, aber es ist nur eine Beobachtung, die ich irgendwie interessant fand. Die Geschäftsidee ist nicht besonders ausgereift, muss ich zugeben. Naja, aber
nennt sich das Eichhörnchen. Ne? Elon Musk hat auch Jahrzehnte gebraucht, bis er mit X wirklich an den Start gehen konnte. Die Idee hat er ja auch schon viel früher gehabt.
Ah, und was man sich noch sparen kann, ist die D-Box. Habe ich auch gelernt.
Die was? Was ist das?
Ich war im Kino. Samstagabend wollte Mareile auf eine Geburtstagsparty und der brave Papa hat sie dann natürlich hingefahren und wieder abgeholt. Zwischendrin bin ich dann ins Kino gegangen. So, Samstagabend, was soll ich machen? Ich kenne da wenig Menschen. Mit dem Easy habe ich mich auf dem Weihnachtsmarkt getroffen. Das war auch sehr lustig. Schöne Grüße nochmal. Und an deine gesamte Familie, was irgendwie komplett Lahnstein ist anscheinend. Egal. So, und also Kino. Hat Marade gesagt, oh, da musst du die D-Box ausprobieren. Ich so, was ist denn die D-Box? Ja, das Kinopolis in Koblenz hat nicht nur normale und VIP-Sitze, sondern auch noch D-Box-Sitze. Und da setzt du dich rein und das Ding vibriert halt, passend zum Film.
gab's doch schon bei Kentucky Fried Movie, gab's das doch auch
Ja, genau.
So, okay.
Aber das war echt eigentlich ganz witzig, im Endeffekt aber doch blöd, weil ich bin halt groß und aber um den vollen Effekt zu haben, musste ich meine Füße auf so eine Platte stellen, also direkt am Sitz und dann saß ich da so wie auf dem Klo. damit meine Füße auch vibriert werden. Irgendwann habe ich sie da runtergenommen, aber so geil war es dann auch nicht. Aber ja, ich habe halt Napoleon geguckt, Kriegsfilm und immer wenn eine Bombe einschlägt, dann rappelt dein Sitz. Oder
das ist ja furchtbar.
Wenn jemand auf dem Pferd reitet, dann reitest du halt auf dem Sitz. Das war ganz witzig. Ich werde es aber nie wieder tun, weil also dafür dann noch mehr Geld als für einen VIP-Sitz zu zahlen, nee, dann zahle ich lieber irgendwie normal und strecke meine Beine aus und mach's mir irgendwie bequem. Also
das ist ja noch bescheuerter als 3D-Kino. Das will was heißen.
Man konnte auch nicht die Lehne nach hinten stellen. So. Nee. In Hamburg gibt es ja so eine Kette von Nobelkinos. Und in der Speicherstadt in Hamburg ist eins, wie heißt es denn gleich? Gleich kommt es mir, egal. So, und da war ich jetzt zum ersten Mal bei Oppenheimer drin. Und das ist richtig nett.
Also, das muss vor allen Dingen ein sehr mieser Film sein.
Was, Oppenheimer? Aha.
Nee, nicht Oppenheimer, Quatsch. Was war denn? Nee, Napoleon war das, ne? Napoleon war der schlechte Film, oder?
Och.
Ich weiß gar nicht. Ich lese da immer nur drüber. Ich bin ja kein großer Freund von Kino. Ja. Darum gehe ich da eh nicht hin.
Also, schlecht würde ich jetzt nicht sagen. Also, Joachim Phoenix als Hauptdarsteller hat das schon gut gemacht so. Die weibliche Hauptdarstellerin Vanessa Kirby mag ich auch. Also das war schon okay. So, die Story war jetzt nicht groß überraschend. Irgendwie habe nicht so viel gelernt auch. Aber, ja, weiß nicht. Also war jetzt nicht schlimm, aber war auch nicht so, dass ich sagen muss, alle müssen
Napoleon. Vielleicht verwechsel ich das auch wieder. Irgendwo hatte ich jetzt mehrfach gelesen, dass irgendein neuer Film ganz, ganz grauenhaft wäre, vor allen Dingen, was die historische...
Aquaman 2.
Nee, Aquaman hat es ja nie gegeben, sondern was irgendwie auch die historische, wie nennt man das denn, die historische Treue angehen würde. Also das,
ach so.
Das ist irgendwie...
Ja, das kann natürlich... Also ich bin jetzt auch kein Napoleon-Experte. Kann sein, dass irgendwie alles falsch war und irgendwie er hat gar nicht gleichzeitig mit dem Zar Alexander gelebt oder so, ich weiß, ich habe keine Ahnung. So genau weiß ich es nicht, da musst du mal deinen Matthias fragen. Aber ja, nee, den Film kann man gucken, muss man nicht, die Box sollte man nicht. Das ist echt großer Quatsch.
Die Box. Naja. Und kostet dann wahrscheinlich auch noch extra, ne?
War teurer als ein VIP-Sitz, ja.
Ja,
der Bayer, ne?
Der hat's ja, ne? Schmeißt der Elektroautos um sich. Ein Füllhorn voller Elektroautos und B-Boxen. So sind sie.
Ach ja. Noch was habe ich gelernt?
Echt? Noch? Okay.
Ja, es ist unglaublich, was ich jetzt gelernt habe. Es gibt gutes Raststättenessen.
Raststättenessen?
Raststättenessen.
Ah, wo?
Raststätten.
In Frankreich, ja.
Im Hunsrück. Hunsrück West. Die alte Stadt. Da gibt's, und das ist, glaube ich, gar nicht so besonders. Also das gibt's, glaube ich, auch öfter. Die heißen... Wie heißt die denn?
Ich schreibe hier gerade auf Raststätte Hunsrück West, Gastro-Tipp, Raststätte Hunsrück.
Ja, Gastro-Tipp, Raststätte. So, und Tabilo gibt's da drin, in dem Surveys Restaurant.
So ich mache Tobi Apostroph S Gastro-Tipp. Tobis Gastro-Tipp.
So, und dann dachte ich, ja, scheiße, ich muss irgendwas essen, während das Auto lädt, dann nehme ich hier so Falafelbox Nordic Style, stand da.
Schalentiere gab's keine?
Da wusste ich das noch nicht mit meinem Schalentierproblem. So, und hatte nichts großartig erwartet und war aber auch nichts los. Und der Koch so guckt auf, also ich habe an so einem Gerät bestellt, so wie man das bei McDonald's auch immer machen muss. Hatten sie auch so ein großes Riesendisplay, wo man sich seine Bestellung klickt. Und ja, dann fängt er an, Radieschen zu schnippeln. Dann fängt er an, irgendwie Frühlingszwiebel zu putzen und bereitet mir halt ein Essen zu. Und natürlich, am Ende kommt alles in so eine Schale und dann sind da irgendwie Pommes mit Falafel und so Soße, aber dann so ein bisschen Krautsalat und das war nett angemacht. Das war jetzt nicht ganz schrecklich anzuschauen. Und dann esse ich das und man schmeckt halt, dass das frisch ist. Also das ist ein Unterschied, ob du ein Radieschen irgendwie frisch hobelst oder ob du das irgendwie...
Ja, klar.
Aus der Tüte irgendwie darauf.
Hätte ich jetzt nur tatsächlich nicht an einer Autobahnraststätte, vor allen Dingen nicht an einer deutschen erwartet.
Nee, ich auch nicht. Also. So, und ich war echt so, hab das gegessen und dachte, geil, so, das schmeckt ordentlich. Es ist, war jetzt nicht irgendwie Sternenniveau oder so, natürlich nicht. Kannst du nicht erwarten für einen Zehner. Aber ich war so positiv überrascht, dass ich hinterher wieder zur Küche gegangen bin, der hat gerade irgendwas anderes gekocht. Entschuldigung, er guckt mich irgendwie irritiert an. Das war das beste Raststättenessen, das ich je gegessen habe. Ich wollte mich dafür bedanken. Und er strahlt über beide Ohren. Mensch, das freut mich aber. Dankeschön. Und hat sich, weiß nicht, das war total geil. Also Hunsrück West. Schöne Grüße an den Koch dort.
Autobahn 61 ist das. Ne?
Richtig.
Genau, ja. Das ist interessanterweise die Autobahn.
Und
die Autobahn
Saarland.
Das ist die Autobahn, die bei meinen Eltern vorbeigeht. Das heißt, ich könnte, wenn ich die das nächste Mal besuche, auch nochmal einen Ausflug zur Raststätte Hunsrück West machen.
Nein, ich habe dann hinterher gesehen, dieses Tabilo gibt es öfter. Also das ist jetzt keine Spezialität dort.
Ist das anderswo genauso gut, Tobias?
Du musst schauen, ob du dort auch einen Koch findest, der sich die Mühe gibt, die Zutaten frisch zu schnibbeln. Schnibbel. Ja.
Ich merke schon, man muss einfach öfter unterwegs sein, dann erlebt man halt auch was. Ich bin überhaupt
nicht. Absolut. Oh, noch eine lustige Geschichte. Hm? Wo wir gerade dabei sind. Haben wir überhaupt noch Zeit?
Ich weiß nicht, haben wir überhaupt noch Zeit? Nee, wir haben keine Zeit mehr. Das Internet ist in drei das Minuten passt. Voll.
Ach, ich dachte alle. Oh, mein Internet geht wieder. Ist auch gut, ne? Heute mal ohne also, 4G.
Sagen wir mal so, ich habe nicht den Eindruck, dass dein Internet geht und bin ganz froh, dass du lokal auch noch einen Mitschnitt machst, damit ich das hinterher an deine ausfallbeladene Spur anlegen kann.
Oh, okay. Ich kann dich gut hören, Holgi. Nee, ich habe eine Anfrage bekommen von der Flow.
Flow.
Kennst du die Flow?
Nee,
Flow. Ein Frauenmagazin, glaube ich.
Okay.
Also ein Magazin, das, glaube ich, eher auf Frauen ausgerichtet ist. Vielleicht ist es gar kein Frauenmagazin.
Klar,
das
Männermagazin heißt ja auch Beef. Liest du Beef oder
Cholesterol?
Flow?
Death by Cholesterol heißt es. An den Song muss ich auch öfter jetzt denken. Irgendeine Death Metal Band hatte mal Death by Cholesterol als Song oder eine Punk Band, ich weiß nicht mehr. So, egal.
Crustaceans.
So, die haben mich angeschrieben. Hallo Herr Bayer, wir haben so eine Rubrik in unserer Zeitschrift. Bücher, die von so Z-Prominenz empfohlen werden. So, immer zu einem Thema. Und jetzt kommt das Thema Einschlafen und ob ich nicht Bücher empfehlen könnte, zu denen man gut einschlafen kann. Also nicht Bücher über Einschlafen, so Schlafratgeber oder so, sondern Bücher, bei denen man. Ja, klar, kein Problem, kann ich machen. So, dann waren aber noch Rahmenbedingungen, sollen halt aktuelle Bücher sein und von weiblichen Autorinnen geschrieben. So, da habe ich jetzt nicht so viele, die dann auch zum Einschlafen geeignet sind. Also das Buch von Nora Hespers über ihren Opa, das ist jetzt nicht so zum Einschlafen. Also
es ist hier Flow, das Magazin für persönliche Entwicklung, Kreativität und mehr Ruhe.
Vermutlich, ja. Kann hinhauen. Da habe ich ein bisschen rumgeguckt und ein paar Leute gefragt, ob die mir noch Bücher empfehlen können. Deine Frau, die Kata, hatte mir Ich, Eleanor Oliphant empfohlen. Mhm. So, das sei ein gutes Buch, zu dem man gut einschlafen kann. Und dann dachte ich, ja gut, ich kann das ja aber nicht empfehlen, ohne das gelesen zu haben. Jetzt. So, und jetzt saß ich aber so lange im Auto und habe ich mir das halt ein Hörbuch runtergeladen.
Bist du bei eingeschlafen während der Fahrt?
Nee, überhaupt nicht, Alter. Ich hatte beinahe einen Unfall gebaut, weil ich mich so weggeschmissen habe. Das ist unfassbar. Sowohl, also was absoluter emotionaler Rollercoaster, dieses Buch, muss ich dann
davon. Und jetzt hast du da jetzt, dann kann ich dir jetzt online deine Kritik lesen an dem Buch oder wie?
Nö, ist noch nicht. Also ich muss noch ein Interview führen, dann kommt das irgendwann im Februar oder so. Okay. Und es werden 5 Bücher sein, die ich empfehle. Und zu jedem steht dann nur ein kurzer Text. Ja, so, aber ich, Eleanor Oliphant, ich kann das Buch nur wärmstens weiterempfehlen. Aber vielleicht nicht unbedingt zum vielleicht empfehle ich es auch zum Einschlafen. Ich weiß es noch nicht. Aber es handelt halt von einer Frau, die offensichtlich einen starken psychischen Knacks hat. Und im Laufe des Buches stellt sich auch raus, warum. So, und das ist natürlich ein durchaus auch belastendes Buch, weil es eine sehr tragische Geschichte ist. Gleichzeitig, also das Herzerwärmende daran ist, dass man sich halt oft wiederfindet. Also es ist halt irgendwie, man kann sehr gut relaten. Was heißt das auf Deutsch? Also sich damit
identifizieren, sich darin wiederfinden, genau das war's.
Ja. Gleich ist es halt unfassbar komisch. Also es gab eine Situation, also die Eleanor ist halt so ein bisschen sozial abgeschieden, also hat nicht viele soziale Kontakte, mhm, und durch einen Zufall bekommt sie dann halt soziale Kontakte und ist irgendwie zum ersten Mal auf einer Party, wo dann auch getanzt wird, und tanzt zum ersten Mal und lernt halt so, wie man so Körperbewegung zu YMCA macht, und ist komplett verwirrt und kennt das halt einfach nicht und lernt es dann mit 30 Jahren kennen und, ne, ist dann auf der Tanzfläche und fühlt sich irgendwie ganz interessant und beschreibt ihre Gefühle so. Also es ist echt ganz geil. So, und dann kommt halt ein Typ und will sich an sie ranmachen und lallt sie irgendwie voll und sie ist halt sehr korrekt, also sie ist halt sehr korrekt erzogen worden und spricht immer sehr deutlich und akzentuiert und wohlgewählte Worte und naja, er fragt sie, kann ich dich auf ein Getränk einladen? Das Hörbuch ist auch wunderbar gut gesprochen, ich weiß gar nicht, wie die Sprecherin heißt, nicht die Autorin, das ist eine schottische Autorin. Und sie versteht das erstmal gar nicht und sagt immer, wie bitte? Was möchten Sie? Wie kann ich Ihnen helfen? Und dann versteht sie es irgendwann und sagt sie, nein, das möchte ich nicht, denn das würde ja erfordern, dass ich sie dann auch auf ein Getränk einlade. Und die Zeitspanne, die es dauert, zwei Getränke zu trinken, ist länger, als ich mit Ihnen Zeit verbringen möchte. Ich hätte beinahe einen Unfall gebaut, weil ich weiß nicht, minutenlang mich weggeschmissen. Ich musste auf Pause drücken. Ich finde großartig. Ganz großer Fan. Super Buch.
Ja, gleich mal in die Shownotes geschrieben.
Ja, kannst du gleich einen Amazon.
Genau, direkt wieder einen Amazon-Link ausbringen. Das habe ich total selten nur noch und ich merke das richtig. Ich weiß noch, früher, als wir noch mit Amazon-Links um uns geworfen haben, waren das echt teilweise mehrere hundert Euro im Monat, gerade so vor der Vorweihnachtszeit. Und jetzt bin ich froh, wenn es mal mehr als 50 Euro sind, die da rüber reinkommen. Aber immerhin, immer noch besser als gar nichts.
Sei froh, dass es nicht so viel ist. Ich hatte ja mal 400 Euro im Monat und haben sie mich rausgeschmissen.
Naja, du hattest 400 Euro im Monat, weil du, was war nochmal das Problem?
Ich hatte auf der Webseite gesagt, dass ihr euch auch ein Lesezeichen setzen dürft. Und das steht halt in den Geschäftsbedingungen, dass man das nicht darf. Du darfst es nicht erwähnen, dass man sich von diesem Link ja auch ein Lesezeichen setzen könnte.
Ach, okay, ja. Ja, und bei mir war das ja dann, oder bei irgendwem anders war dann ja auch dieser hier globaler Link, ne, weil es gibt ja auch einen globalen Einstiegslink. Und darum steht jetzt bei mir immer noch, wer über diesen Link Amazon betritt, lässt mir bei allen Käufen der Session eine Provision zukommen.
Hast du denn die Geschäftsbedingungen gelesen, ob du das schreiben darfst?
Muss ich das nicht dahin schreiben? Also ich muss die Leute auch darüber aufklären, was das ist, was da passiert.
Weiß ich nicht.
Naja, das ist aber doch genau das.
Am Ende, ich habe halt die Geschäftsbedingungen nicht gelesen. Ne? Klick habe ich gelesen, habe ich nicht. Und
aber bis jetzt hat mich da noch keiner rausgeworfen, von daher.
Denen dann Tür und Tor geöffnet, mich da rauszuwerfen.
Hier, ich suche was.
Ist ja egal.
Mal was ganz, mal was völlig anderes. Ich suche was, und zwar ein technisches Gerät. Ich habe das Problem, anders. Ich brauche ein Tischtelefon, ja? Telefon mit Hörer, an einer Schnur und Tasten, wo man eine Nummer eintippt, bei der man dann anruft. Und dieses Gerät muss deckt sein. Also ein schnurloses Telefon muss das sein. Das heißt,
deckt mit Schnur.
Ein deckt Tischtelefon, das auch jetzt nicht irgendwie hier so Telefonanlagen, ISDN,
mit Schnur am Gerät.
Kompliziert. Im Grunde brauche ich die Simulation eines normalen Tischtelefons wie vor 20 Jahren oder sowas. Nur halt, dass es das Kabel nicht gibt. Also es gibt keine Dose, an die ich das anschließen könnte, sondern es gibt nur eine Funkverbindung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du jetzt nicht spontan weißt, ob es sowas überhaupt
gibt. Ich habe das nicht, nee.
Aber vielleicht weiß jemand aus der Hörerschaft irgendwie Bescheid. Also ich möchte auch bitte überhaupt keine Belehrungen darüber haben, wie gut oder wie schlecht das ist und wie viel besser doch ein Deckt-Hand-Apparat wäre, den man überall mit sich hinstellt. Es geht nicht darum. Es geht darum, einer sehr, sehr alten Dame das Gefühl zu geben, dass sie ein Telefon benutzt, das genau so funktioniert, wie sie über Jahrzehnte gelernt hat, dass ein Telefon funktioniert. Und die sich nicht in der Lage sieht, mit einem dieser dämlichen, beschissenen, blinkenden Gigaset-Schieß-mich-tot-Geräte klarzukommen. Die nämlich alle scheiße sind, das muss man auch mal sagen. Ja, du kannst zum Beispiel.
Sind sie wirklich?
Sind
meine
sie wirklich?
Mama hat das schon lange, diese Gigaset-Dinger. Und da kam jetzt ständig die Meldung, SMS-Speicher voll und blinkt halt
zum
irgendwie.
Kotzen. Und du kannst
und ich weiß halt nicht, warum. Also die empfangen ja gar keine SMS.
Ja, das ist dann meinetwegen auch, also bei der Dame, über die ich rede, da ist halt das Problem, da gibt es dann halt so eine Anzeige, hier hat jemand angerufen, du bist nicht rangegangen, ne? So Anrufliste irgendwas. Und dann blinkt eine rote LED. So. Und das macht die total nervös, dass da eine rote LED blinkt. Die denkt jedes Mal, oh je, das Telefon ist kaputt, was mache ich denn jetzt? Und dann drückt sie irgendwie wahllos auf irgendwelchen Tasten rum und ruft ja, dann wahllos bei Leuten an.
Ich habe jetzt halt einmal scheiße. Bei Google eingegeben, deckt Telefonkabel und man findet halt sofort hier Gigaset T480HX.
Oh, Gigaset. Mhm.
Naja, aber das ist ein Tischgerät mit einem Hörer am Kabel.
So, was hast du? Deckt Telefon Kabel eingegeben,
ja. Guck ich mal. Und dann sind da lauter genau
lauter solche Telefonkabel sehe ich hier. ich sehe überhaupt kein Telefon.
Interessant. Also mein Google bei deckt Telefonkabel spuckt als deckt erstes
Telefon.
Achso, Sponsored Products Links. Vielleicht hast du die ausgeblendet oder so.
Das kann natürlich sein, aber weiß nicht. Ja. Nee, naja, ich hatte auch schon mal kurz drüber gegoogelt heute im Laufe des Tages. Und wie habe ich es genannt? Ich habe es, glaube ich, deckt Tischtelefon genannt und habe da aber auch spontan nur so wahnsinnig aufwendige Dinger für irgendwie, ja, womit du dann auch Konferenzen makeln kannst und diesen ganzen Scheiß.
Ja, ja.
Ich so will das alles nicht. Ich will genau ein Bürotelefon. Ich will einfach nur, das muss es doch geben. Es muss doch gerade für Senioren.
Ach hier, google mal Opis oder Opis.
Opis?
1921.
Opis 19. Ja, toll.
Kann das deckt?
Also nein, das ist doch scheiße. Du kannst doch da nicht eine Wählscheibensimulation. Das ist doch einfach nur so ein dämliches Tastentelefon, wie du sie vor 10 Jahren noch in jedem Flur bei älteren Leuten stehen sehen hast.
Ach nee, das ist kein Decktelefon, Entschuldigung.
Nein, das kannst du vergessen. Also das ist und ja. Also falls da irgendjemand was weiß, ich wäre wirklich sehr, 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 sehr dankbar für entsprechende Hinweise. Und ich bin wirklich extrem undankbar für irgendwelche Belehrungen darüber, dass das keine gute Idee sein könnte. Ich will die alle nicht hören. Ich will keine Belehrungen hören. Ich will auch nicht hören, dass es vielleicht sinnvoll wäre, ein Kabel zu ziehen, damit man eine Deckdose an der Wand hat. Nein. Punkt. So. Entschuldigung. Also falls jemand, also das wäre toll, wenn ich so ein Ding finden würde, da könnte ich einer alten Dame eine sehr, sehr große Freude mitmachen. Und sie ein bisschen näher an die Welt anbinden wieder damit.
Also das Erste, was ich eben gefunden hatte, Gigaset T480HX, das ist halt auch so ein Büro-Ding. Also das ist
480HX.
Das hat so ein Display.
Ja, nein, das ist schon viel zu aufwendig. Display ist okay, können wir mit leben. Aber wenn ich das schon sehe, oh Gott, nee, da blinken Sachen. Da blinken Sachen, weil du irgendwas falsch gemacht hast. Oder denken könntest du jetzt was falsch machen. Das funktioniert alles nicht. Also dieser gesamte Seniorenbereich, der ist, ich frage mich, was da für Produktdesigner unterwegs sind. Wahrscheinlich überhaupt keine, sondern nur irgendwelche Leute, die denken, ja, mach halt die Tasten größer oder so.
Aber ich das, was du gerade eben gesagt hast, ist, wäre das nicht eine Option, dass du ein normales Tischtelefon nimmst und eine deckt, gibt es vielleicht eine Deckdose, also eine Dose,
wo einfach eine Telefonbuchse drin? Würde ich auch machen. Ich will ein Stido-Telefon da stehen, Tastentelefon mit Hörer, am besten noch ohne Display, mit einem ganz normalen Klingelton. Und das muss irgendwie muss von da aus deckt an die Fritzbox, die im Grunde im Keller desselben Gebäudes steht, kommen. Also wenn es da ein Deckt-Modul gibt, was man einfach anflanschen kann, auch gut, habe ich auch kein Problem mit. Aber da hast du dann am Ende wieder das Problem, dass wenn dieses Modul mal ausfällt, dann kannst du wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie eine Fernwartung machen über eine Handyverbindung oder sowas.
Würde mich sogar auch interessieren. Also eine TAE
genau,
Telefonanschlusseinheit oder was das heißt, mit deckt drin, wo du halt ein ganz normales Kabeltelefon anschließt.
Und ich hatte ja, ich weiß gar nicht, vor einem halben Jahr oder sowas hatte ich ja schon mal sowas
Ähnliches. Noch eine Geschäftsidee, falls es das nicht gibt.
Vor einem halben Jahr hatte ich ja, glaube ich, sowas Ähnliches gesucht für Mobiltelefone für meine Eltern. Und da ist es mittlerweile so, also es gibt tatsächlich, muss ich nochmal in den Kommentaren gucken, es gibt tatsächlich Mobiltelefone, die wo das Betriebssystem so konfiguriert ist, dass du tatsächlich nur 6 große Buttons siehst, die auch nichts anderes machen und alle anderen Funktionen sind gesperrt. Und mittlerweile ist es wohl so, das muss ich noch ausprobieren, ich habe mich das noch nicht getraut, an meinem iPhone zu machen. Mittlerweile ist das, glaube ich, sogar Bordwerkzeug im iPhone. Also im modernen iOS 17, glaube ich, ist es mittlerweile. Mhm. Das kannst du kannst dem iOS sagen, so, mach jetzt mal hier die Einfachbedienung für das nicht nur Senioren, es gibt Intelligenzgeminderte Wo du dann wirklich sagen kannst, okay, ich habe hier genau 4 Apps, werden überhaupt nur angezeigt und denen kann ich dann auch noch Namen geben, wie ich es für richtig halte. Also das ist auch nochmal ganz interessant. Aber eigentlich will ich so ein Tischtelefon haben, das den Eindruck erweckt, ein Telefon wie vor 20 Jahren zu sein, um der Dame ein bisschen die Angst vor diesem modernen, in ihren Augen modernen Geräten zu nehmen. Und das ist auch was glaube ich, viel zu kurz kommt in unserer Gesellschaft. Wer heutzutage 80 ist und älter, meine Nachbarin hier unten unter mir ist 90, die werden abgehängt, diese Leute. Wir labern immer uns einen von Inklusion daher, aber am Ende hängen wir alle ab, die nicht mehr produktiv sind, sondern die nur noch
konsumieren. Die Veränderungsgeschwindigkeit wird halt immer schneller.
Genau, also genau. Und wir hängen diese Leute einfach ab. Da geht niemand hin und sagt, hier, stopp mal, was soll hier, ne, Bahncard nächstes Jahr nur noch in der App. Dann kriegst keine Kutsche auf Bahncard mehr. Ja? Jemand, der kein Mobiltelefon hat, der das nicht bedienen kann, oder ne, aus mannigfaltigen Gründen, kann sich noch nicht mal mehr eine Bahncard in sein Portemonnaie tun, für die paar Male, die er mit dem Zug irgendwie in die Nachbarstadt fährt, um da, keine Ahnung, die Enkel zu besuchen oder sowas. Hm. Solche Sachen passieren stets und ständig. Und seit meine Eltern halt auch so stark abbauen, seit ungefähr einem Jahr, beschäftige ich mich halt zunehmend auch mit solchen Sachen. Wie kann man da, ne, was gibt es für Unterstützungsmöglichkeiten, also technische Unterstützungsmöglichkeiten? Und die sind extrem rar gesät. Und das bisschen, was es gibt, da ziehen sie dir das Geld aus der Tasche. Es ist eine Frechheit, was da passiert. Tja.
Ja. Ja, so Komplexitätsreduktion, ne? Also ich die Veränderungsgeschwindigkeit ist so hoch im Moment, dass die Komplexität so rasant zunimmt und die Optionen so viel größer werden. Und dann denkt man immer, das ist so toll, wenn es so viele Optionen gibt. Aber das ist es ja gar nicht. Für viele Menschen sind es halt zu viele oder auch zu schnelle Veränderungen.
Und ich glaube, dass es für alle Menschen zu viele Optionen sind. Wir machen uns da doch was vor. Also diese Optionsüberflutung, die gaukelt uns doch eine Wahlfreiheit vor, die wir in Wirklichkeit gar nicht haben.
Naja, also teilweise vielleicht ja, in anderen Teilen auch wieder nicht. Also dadurch, dass man übers Internet mit Leuten in Kontakt sein kann, die viel eher auf deiner Wellenlänge sind, als in deinem Dorf, wo du aufwächst, ist gerade für jüngere Menschen ein absoluter Segen.
Ja, so. Hat aber auch mit IRC gut funktioniert, was jetzt ein bisschen erbärmlich von mir ist, aber es hat auch mit IRC gut funktioniert und das ist auch nicht, und das ist halt auch nicht das, was ich an Optionsvielfalt nenne, aber guck dir einfach mal an, wie viel du mittlerweile an so einem Smartphone einstellen kannst, was für Apps du dir runterladen kannst, und wir haben stets und ständig das Gefühl, oh, da ist eine tolle neue Funktion, mit der kann man tolle neue Sachen machen, und was es am Ende macht, ist, es sind Zeitbinder, die du dir freiwillig in dein Leben holst und dich dann wunderst, dass du ständig irgendwie unruhig bist, zu nichts kommst, gestresst bist und sonst was. Das meine ich mit Freiheit, die wir nicht haben. Ich glaube, wir verwechseln die Freiheit zum Benutzen bestimmter Optionen, verwechseln wir mit der Freiheit von Zwängen. Verstehst du, ich meine, das ist ein sehr spontaner Gedanke gerade. Aber es ist halt.
Ne? Oh, also der Freiheitsbegriff ist super interessant.
Ja, aber muss man vielleicht.
Gibt es ja so eine Partei, die den sogar am Namen trägt. Und für die ist es halt immer Freiheit, anderer Leute ausbeuten zu dürfen. und
naja, nee,
Freiheit von Ausbeutung ist halt was anderes. So.
Ja. Naja, es ist, also der, wenn du da unbedingt lang willst, also der Freiheitsbegriff der FDP ist nicht der Freiheitsbegriff, andere ausbeuten zu dürfen, sondern das ist die Freiheit, andere auch ausbeuten zu dürfen und gleichzeitig die Freiheit, sich von anderen nicht ausbeuten lassen zu müssen. Also das ist schon, das kriegst du schon unter deren Ideologie, kriegst du diese beiden Ideen schon drunter.
Letzteres also, habe ich in letzter Zeit selten gesehen von der FDP.
Es gibt ja immer noch mal, was sie dann tatsächlich handeln, ist immer noch mal was anderes. Aber deren Freiheitsbegriff, also die gehen halt vom Individuum aus und zwar ganz extrem. Und das Individuum ist halt auch in der Lage, sich nicht unterdrücken zu lassen. Die Frage ist jetzt, und da scheitert in meinen Augen die FDP seit vielen Jahrzehnten dran. Die Frage ist jetzt, wie musst du das Individuum ausstatten, womit musst du das Individuum ausstatten, damit es sich diese Freiheit nehmen kann, sich nicht unterdrücken zu lassen.
So. Ja, und oder
die FDP,
was wollen wir eigentlich gesellschaftlich tun, um gesellschaftliche Freiheiten?
Das ist ja nichts anderes. Das ist ja das, was ich sage, nur mit anderen Worten. Die Freiheit, mit der du das Individuum ausstatten musst, ist dann im Zweifelsfall, weiß ich, das Maximum wäre das bedingungslose Grundeinkommen. Ja, das ist eine Ausstattung mit Freiheit. Also, und das ist auch eine Ausstattung mit gesellschaftlicher Freiheit. Und daran scheitern sie, weil sie, glaube ich, nicht erkennen oder erkennen wollen, dass die Ausgangsbedingungen des Individuums, jedes Einzelnen, dass du dir anguckst, die Ausgangsbedingungen mittlerweile der Gestalt sind, dass du gar nicht mehr anders kannst, als dich unter bestimmten Bedingungen, in denen du dich wiederfindest, in die du nicht freiwillig gegangen bist, sondern in denen du dich wiederfindest, kannst du gar nicht anders, als dich ausbeuten zu lassen. Ja? Alleinerziehend zwei Kinder, der Mann ist abgehauen, dann hast du auf einmal nicht mehr die Wahl, was du arbeiten gehst, wie viel Lohn du verhandelst und sowas. Also das glaube ich. Aber das meine ich gar nicht. Also ich will auch gar nicht jetzt so einen politischen Freiheitsbegriff, den meinte ich damit eigentlich gar nicht, sondern wir leben in so einem Zustand der Konsumfreiheit oder der vermeintlichen Konsumfreiheit. Und die sich das nicht leisten können, ja, die kein Geld ausgeben können für eine App, die ihre Fotos verwaltet, ja, wer halt keine 30 Euro im Jahr hat, um sich die Glass-App auf sein iPhone zu installieren, das auch mehr Geld kostet als andere, der nimmt halt Instagram oder irgendeinen anderen Service, der vermeintlich nichts kostet, um eben das zu konsumieren, was andere für Geld konsumieren, konsumieren die anderen dann, indem sie mit ihren Daten bezahlen und so, die sind ja auch bekannt, diese Vergleiche. Aber letztendlich ist ja die Freiheit zu beliebigem Konsum, ist ja keine Freiheit. Die Freiheit wäre nicht Freiheit zu
auch,
konsumieren.
Auch nicht konsumieren zu dürfen.
Genau.
Und zu können.
Und die schwindet in meiner Wahrnehmung. Weil du kannst dich, also das beste Beispiel sind so Städte wie London. Du kannst dich in London nicht aufhalten, ohne zu konsumieren. Das Einzige, was du da noch an Freiheit, an Entscheidungsfreiheit in dem Moment hast, ist, konsumiere ich in einem teuren Restaurant oder konsumiere ich in einem billigen Restaurant. Aber du kannst dich nicht einfach irgendwo hinsetzen, weil es gar nicht genug Parkbänke gibt. So, das meine ich mit eingebildeter Freiheit. Und fällt mir ein bisschen schwer zu formulieren, weil das halt ein Gefühl ist, dass ich lange schon mit mir rumschleppe, aber dass ich auch noch nie so formuliert habe, weil ja, man kommt da halt so hin.
Ja.
Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass
ich,
weiß ich nicht, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich mich gerade entkonsumiere auch.
Mit der Möglichkeitenüberfluss.
Wir reden, ich glaube, seit der ersten Sendung reden wir darüber, beziehungsweise ich rede darüber. Über Konsum und wie ich versucht habe, mich mit Konsum zu heilen und wie ich letztendlich unter dem Konsum gelitten habe und unter der Anhäufung von Zeug. Was ganz anderes, das ist, eigentlich müsste ich dir ein Foto schicken. In meiner Wohnung steht nichts mehr rum.
Hey, cool.
Ich habe es geschafft in diesem Jahr, in mühsamer Kleinarbeit tatsächlich und zuletzt mehreren Fahrten mit einem Mietwagen zur Berliner Stadtreinigung. Ja, weil ich tatsächlich gesagt habe, also ich habe angefangen, hier wirklich alles rauszuschmeißen, was ich nicht brauche, was ich nicht will, was, ne, also so, teilweise zu verkaufen auf eBay, teilweise halt wegzuschmeißen, wenn es halt nichts mehr wert war oder nur noch für mich irgendeinen Wert hatte oder einen eingebildeten Wert. Und bisher war es ja all die Jahre so, dass in meine Wohnung war ganz voller allem möglichen Zeug. Und dieses Zeug, also Gegenstand, Dollar-Gegenstand, ist halt im Grunde von Zimmer zu Zimmer über den Boden, über die Schränke und Regale immer gewandert. Mhm. Ja, ich hatte so viele Dinge, dass nicht jedes Ding, das ich habe, einen Platz hatte. Und jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich nur noch Dinge habe, die einen Platz haben. Und diese Plätze sind noch zu voll. Aber es ist tatsächlich so, dass ich nicht mehr mein Wohnzimmer ausmisten muss, sondern ich muss nur noch mein Sideboard ausmisten.
Das Regal aufräumen.
Das Regal aufräumen. Hinter dieser Klappe am Sideboard mal gucken, was ist denn das eigentlich? Brauche ich das noch? Nein, brauche ich nicht. Schmeiße ich weg, verkaufe ich. Ich bin zum ersten Mal, seit ich hier wohne, und das ist seit 14 Jahren, habe ich das Gefühl, dass ich in meiner Wohnung wohne und nicht bloß bin.
Die Sendung machen wir auch schon seit 12 Jahren. Das ist tatsächlich Thema von Anfang
ja,
an. Ne?
Ja. Ja. Und ich bin jetzt raus. Krass. Tatsächlich bin ich, dieses Jahr bin ich da rausgekommen. Also ich habe.
Wie hast du das geschafft? Ist das die Therapie?
Psychotherapie,
oder?
Ja, das ist die Psychotherapie.
Ja, super.
Also ohne die hätte ich das vielleicht auch geschafft, weil ich habe schon ein bisschen eher damit angefangen in meiner Wahrnehmung. Aber mich
du wusstest
fragen,
zumindest, dass es notwendig ist, aber.
Ich wusste, dass es notwendig ist, aber die Werkzeuge, mit denen ich das gemacht habe, also mich zu fragen, also im Grunde ist das Werkzeug ist Achtsamkeit und zwar nicht in diesem komischen Facebook-Influencer-Schwachkopf-Sinne, sondern im psychotherapeutischen Sinne. Die Werkzeuge, und die wirklich in meinem Fall extrem kleine Werkzeuge auch nur sind, das ist halt kein Vorschlaghammer, sondern ein Schraubenzieher, den meine Therapeutin mir da mitgegeben hat. Die haben mich halt in die Lage versetzt, das wirklich auch einfach durchzuziehen und mich nicht entmutigen zu lassen und wirklich meinen Geist von viel Ballast zu befreien, meine Wohnung von viel Ballast zu befreien, meinen Körper von viel Ballast zu befreien. Ich habe dieses Jahr 23 Kilo abgespeckt.
Und das ist ordentlich.
Das ist ordentlich und das ist so, es passt so ganz toll in so ein Kontinuum. Also ich bin, ja, ich finde das gerade ganz angenehm. Und wie wir dahin gekommen sind, war über den Konsum, weil ich konsumiere auch praktisch nicht mehr. Ja, ich habe mir diese Espresso-Maschine gekauft. Ne? Aber es ist halt jetzt nicht so, dass ich hingehe und sage, oh, ich habe jetzt einen neuen Fokus auf Fotografie. Ich kaufe mir jetzt erstmal 7 Kameras, ja, um daraus dann das Gefühl abzuleiten, dass ich irgendwas mit Fotografie zu tun hätte, was natürlich Quark ist. Und so habe ich
ja passieren können, dass du etwas mit
naja, vielleicht hätte ich mit nur einer Kamera tatsächlich was mit Fotografie zu tun gehabt.
Das stimmt. Ja, das vielleicht, ist zumindest einfacher.
Vielleicht habe ich es mir dadurch auch einfach kaputt gemacht. Und das hatte ich ja mit allen möglichen Scheiß halt auch.
Hast du eigentlich noch eine Kamera?
Ja, ich habe noch einige
Kameras. Aus dem iPhone?
Du meinst, an digitalen habe ich noch, also das iPhone habe ich noch, ich habe noch meine Fuji X100.
Ach so.
Und ich habe noch eine Canon 100D.
Ach so.
Die alte kleine Spiegelreflex-Canon.
Hast du mehr Digitalkameras als ich?
Und ich überlege aber, die Fuji abzugeben. Ich merke gerade, es gibt Gegenstände, bei denen ist mir scheißegal, die würde ich sogar wegwerfen, obwohl sie noch 1.000 Euro wert sind. Nee, habe ich nicht, aber you get the point. würde ich halt dann auch eher verscheuern. Ja. Und ich habe so Gegenstände, die ich
aber
eigentlich.
Aber an der Fuji hängt,
da hängt was dran. Was. Da hängt auch eine Geschichte dran. Es ist zwar eine ganz andere X100, an der die Geschichte hängt, aber. Das ist
die Fischdosenkamera.
Nee, das war eine RX.
Ach so, ich dachte, das wäre die.
Nee, die Fischdosenkamera war diese kleine Sony. Die habe ich auch nicht mehr wiedergefunden. Auch hier beim Entrümpeln nicht mehr. Die scheine ich wirklich mal in einem Sixt-Mietwagen verloren zu haben. Ich habe diese Fuji seit über einem Jahr nicht benutzt. Ja, die steht unaufgeladen sozusagen im Schrank. Aber ich schaffe es nicht, mich von dem Ding zu trennen, obwohl ich das gerne würde. Die Canon will ich behalten, weil ich für die ein total schönes Teleobjektiv habe. Und ich weiß ganz genau, wenn ich rausgehe zum Fotografieren, dann mit diesem Tele. So. Ja, dann habe ich meine Yashica Mat habe ich verkauft. Das ist so eine.
Was ist denn das für ein Tele? Jetzt bin ich neugierig.
Vor vielen Jahren habe ich das mal gekriegt. Das ist ein, ich weiß auch nicht mehr auswendig, ein 210er.
Festbrennweite.
Festbrennweite 2,8 oder so. Also angenehm lichtstarkes, langes Tele ist es. War damals auch über 1.000 Euro teuer. Und ich habe es geschenkt gekriegt, das kommt auch noch dazu. Dann hatte ich diese Yashica Mat, das ist so eine Rollfilmkamera, so eine zweiäugige. Ich auf eBay verkauft für vergleichsweise kleines Geld, weil ich irgendwie immer viel zu geringe Preise aufrufe, weil ich dumm bin. Und donnerstags verkauft, war freitags mit einem Kumpel hier ein Bier trinken. Und der sagte so, hör mal, du machst doch Analogfotografie. Und ich so, ja, nee, eigentlich nicht mehr. Ich bin gerade dabei, das aufzulösen. Brauchst du noch irgendwie Dunkelsack, Entwicklungsdingsi? Sagt er, nee, weil ich aber gerne, ich hätte gerne so eine Yashica. So eine, sag ich, ja, ich gerade auf eBay verkauft. Hat er mich fast erschlagen. Dann wollte ich ihm meine andere Yashica verkaufen. Ich habe ja auch noch eine, ist das Yashica? Die 645 heißt, die ist auch eine Yashica, ne?
Nee, das ist eine Mamiya.
Mamiya, genau, die Mamiya 645 wollte ich ihm verkaufen. Wollte aber nicht haben, wollte unbedingt so eine Doppeläuge. Willst du eine 645 kaufen?
Die hast du geschenkt gekriegt, mein Freund.
Ich habe zwei.
Okay. Ich glaube, du bist noch nicht fertig mit Aufräumen.
Das ist interessanterweise.
Zwei 645.
Ja, und zwar hatte ich die eine einen Lichtschachtsucher. Und ich hätte gerne noch einen Prismensucher gehabt und habe dann auf eBay wirklich eine gefunden, die war mit Prismensucher billiger als ein Prismensucher alleine.
Ach so, ja, ja.
So, und ja.
Nee, das war das, die hast du gar nicht geschenkt gekriegt.
Es kann auch sein, dass ich die geschenkt kriege, aber es ist übrigens auch ein Problem.
Du hast mal von einem Hörer oder einer Hörerin eine Mamiya.
Mag gut sein. Das ist tatsächlich auch ein Problem jetzt dieser Tage oder dieser Zeit. Es gibt Dinge, die habe ich geschenkt gekriegt, die aber trotzdem nur rumliegen.
Ja.
Und dann das ist wirklich, dass ich denke, darf ich das Ding jetzt auf eBay verkaufen und mich darüber freuen?
Kommt aber an, wer es dir geschenkt hat. Die Hörer nehmen dir das wahrscheinlich alle nicht übel. Die freuen sich alle mit dir, dass du aufschreibst.
Kann gut sein, ja.
Bei deiner Mutter, weiß ich nicht, wie die.
Ja, gut, nee. Also, meine Eltern, die schenken mir seit Jahren immer nur Geld, weil sie sagen, wir wissen eh nicht, was du haben willst. Kauf dir was. Ja. Also, meistens fahre ich davon in Urlaub dann.
Das ist geil. Urlaub ist gut.
Naja, aber das ist eigentlich der große Erfolg dieses Jahres, dass ich aufgeräumt habe und ein bisschen aufgeräumter bin. Das ist wirklich ganz angenehm. Und die große Niederlage des Jahres ist halt der körperliche und geistige Verfall meiner Eltern. Das ist das wälzt sich jetzt auch nicht so sehr aus hier, weil es gibt bestimmte Dinge, die nicht so in die Öffentlichkeit gehen, aber das hat mich dieses Jahr wirklich, wirklich Kraft gekostet. Also das merke ich.
Das kam ja auch ab und zu mal vor.
Und das war nur die Spitze des Eisbergs, was vorkam. Ja. Das ist echt hart. Und was auch total krass ist, weil ich gerade sagte, Kraft gekostet, das hat mich auch Kraft in meiner Arbeit gekostet. Also wenn man sich Vrindt anguckt, das war dieses Jahr nicht so bunt und nicht so. Die Schlagzahl war irgendwie anders und das ist daran merkt man, dass es mir privat dann an anderer Stelle nicht so gut geht. Was aber richtig krass ist, diesen Winter sind so viele meiner GesprächspartnerInnen und AnsprechpartnerInnen für Auftragsproduktionen krank, dass mir richtig Sendungen ausfallen.
Mhm.
Also ich hab tatsächlich dieses Jahr mehr Ausfälle in den Auftragsproduktionen und auch in den privaten, wo ich angefragt habe und wie gesagt, ja, lass mal reden. Nee, ich kann nicht. Also ich habe tatsächlich diesen Winter mehr Ausfälle als in den drei Pandemiejahren davor. Waren das drei?
In Homburg im Stadion stand ich neben einem, der arbeitet im UKE.
Ja.
Also Universitätsklinikum Eppendorf. Und der meinte so, ja, also er fährt Bahn und alles nur noch mit Maske, denn die aktuelle Inzidenz, und er wusste nicht ganz genau, ob es nur Hamburg oder ganz Deutschland war, liegt bei 2.500 oder so.
Ja, gemessen irgendwas ganz Krasses, ja.
In den Abwässern.
Ja.
Es gibt ja keine offiziellen Zahlen mehr. Robert Koch hat keine Ahnung mehr, weil es wird ja nichts gemeldet. Man kann ja gar nicht mehr melden, ich habe jetzt Covid oder irgendwie sonst was. Man hat das halt einfach und die messen jetzt einfach nur im Abwasser. Ist wahrscheinlich nicht ganz so präzise wie damals, als jeder einzelne Fall noch nachverfolgt worden ist und alle Bekanntschaften angerufen worden sind und so. Aber im Moment haben wir eine ziemlich heftige Welle.
Ja.
Ja, und gleichzeitig habe ich dann gestern irgendwie was gesehen. Da wurde dann analysiert, wie sich andere Todesursachen über die Jahre entwickelt haben.
Mhm.
Und da stellte sich raus, dass bestimmte Erkrankungen häufiger zum Tod geführt haben als vor der Pandemie.
Absolut häufiger oder relativ häufiger?
Relativ häufiger.
Mhm.
So, und das wurde dann zurückgeführt auf, Covid ist halt keine Atemwegserkrankung, sondern eine systemische Erkrankung, die dein Nervensystem beschädigt. Oder langfristig beschädigen kann. So, und das führt dazu, dass sich das Bild, wie häufig Menschen eigentlich an bestimmten Krankheitsbildern sterben, verschiebt.
Ah, okay,
sehr interessant.
Ja, ich bin so dankbar, dass ich dass ich ja im Grunde 95% meiner Arbeit von zu Hause machen kann, also nicht irgendwo hin muss und dadurch einfach das Risiko minimiere und dadurch dann auch wieder mal ins Restaurant gehen kann. Also weil ich kapsel mich jetzt nicht komplett ab, das fände ich blöd, aber ich habe halt überhaupt keine Lust, mein Risiko hochzuhalten. Hm. Aber dadurch, dass ich halt nicht S-Bahn fahre, also ich fahre halt auch bei -3 Grad und Nieselregen mit dem Roller und waterboarde mich dabei. Habe ich das mal erzählt, wie ich mich gewaterboardet habe? Also.
Ist dein Helm undicht?
Ich hasse Integralhelme.
Achso.
Also diese mit Kinn unten so. Ich mag lieber Jethelme, also die das Kinn offen haben. Hm. Hassen Integral. Ich fahre halt lieber mit dem Jethelm als mit dem Integralhelm. So, jetzt ist es kalt. Ne? Dann ziehe ich mir halt so einen Buff oder so eine Balaklava, so eine Sturmhaube.
Ein Schlauchschal.
Nee, es gibt das als Sturmhaube auch.
Ach so.
Ja. Und die heißen dann irgendwie Balaklava oder so ähnlich. Also so ähnlich wie Baklava. Und das macht mich
Baklavaschal.
Baklavaschal. Pistazien drin. Während der Fahrt.
So ein bisschen am Helm.
Während der Fahrt mache ich dann immer. Naja, jedenfalls habe ich dann so Schlauchschal halt, ne? Genau, grob Schlauchschal. Ich glaube, es war sogar ein Urban Dude, den ich anhatte, weil das halt auch ganz angenehm ist, wenn du so durch die Stadt fährst mit dem Motorrad und hast halt so einen Feinstaubfilter, ja. Kriegst du halt viel weniger Dreck so ab.
Ja.
Jedenfalls fahre ich so und irgendwann fängt es an zu regnen. So ganz normal. Dachte ich, ach, naja, hast ja nur noch irgendwie 4 Kilometer, dann bist du ja zu Hause. Und ich fahre so und es wirklich fängt in Strömen an zu regnen. Ich fahre, der Regen kommt natürlich von vorne. Ich habe den Helm unten offen und diesen Schlauchschal vor dem Mund. Und mit einem Mal macht's bei mir wirklich. Und ich habe null Luft mehr gekriegt, weil dieser Schal total durchnässt war. Das ist mal ein übles Gefühl.
Und du konntest den auch nicht einfach schnell runterziehen?
Oder? Doch, das. Aber bist du hast erstmal, du kriegst so einen Schreck erstmal. Also es war wirklich so.
Oh Gott.
Weil dein Gehirn arbeitet gar nicht so schnell. Wenn du das noch nie erlebt hast, jetzt wüsste ich halt, woher es kommt. Aber das war, auf einmal habe ich keine Luft mehr gekriegt. Das war wirklich krass.
Oh Gott.
Ich hätte
sofort an Herzinfarkt gedacht.
Oder? Irgendwie sowas. Ja. Genau, Schlaganfall. Ach nee, Klickpedale. Habe ich erzählt, ne?
Ja, das hört sich.
Alles okay? Ah, Klickpedale nicht. Ich dachte, du hättest einen Schlaganfall gehabt.
Hier, ein Hörtipp muss ich noch loswerden.
Ja, mach mal.
Und zwar ist ja allseits bekannt, dass ich großer Fan von Esel und Teddy bin. Mhm. Und die beiden machen ja in jeder Sendung ein neues Konzept. Also
das ist schon krank,
unglaublich. Ne? Ja. Die machen länger Podcasts als ich, seit 15, 16, 17 Jahren. Was war denn? Letztens war 16-jähriges Jubiläum. Ich glaube, im Frühjahr sind 17 Jahre. So, und die wiederholen sich fast nie. Also es gibt natürlich Dinge, die öfter mal passieren, also sie spielen Spiele, machen sonst was, aber sie denken sich halt jedes Mal was Neues aus und ich habe halt einfach mega Spaß dran. So. Und immer wenn ich sie empfehle, freuen sie sich und kriegen ein paar Hörer dazu und in der nächsten Sendung machen sie aber halt irgendeinen großen Scheiß, also fangen an zu singen oder irgendein Mist und dann sind alle Hörer wieder weg. Also ist auch okay, ist auch okay für die. Die machen das halt wirklich aus Überzeugung, dass das irgendwie gut ist für die.
So. Ich suche immer eine Sendung, nach der alle sagen, wow,
da müsst ihr alle reinhören.
Perfekte Unterhaltung. Alle abonnieren, dann die nächste Sendung so komplette Publikumsvergraulung. Das ist eine super Idee.
Das heutige Konzept ist, wir furzen ausschließlich.
Heute scheißen wir aus großer Höhe auf das Publikum. Super. Super.
Naja, in der aktuellen Sendung haben sie ein Spiel, das haben sie, glaube ich, nicht mal selber ausgedacht, sondern irgendwo gefunden. Aber es ging so, dass sie, der Stefan hat lauter Begriffe rausgesucht. Also es gibt ja auch im Deutschen Begriffe, die für sehr komplexe Sachverhalte stehen, so wie Weltschmerz zum Beispiel.
Ja.
So, und die gibt es in anderen Sprachen auch, wo es dann eben keine deutsche Entsprechung gibt. So, und davon hat er halt ganz viele gefunden. Und der Esel musste halt raten, erstens, welche Sprache ist das? Und zweitens, was bedeutet das? Und für was bedeutet das, gab es halt immer 3 zur Auswahl. Und das Besondere war, dass die 3 Sachen, die zur Auswahl standen, tatsächlich auch entsprechende Wörter haben, in noch wieder anderen Sprachen, in denen es dann halt ein Wort dafür gibt. So, willst du ein Beispiel?
Ja, bitte, weil ich nicht verstanden habe, was du gerade gesagt hast.
Also, Age Otori. Bedeutet das die Reflexion des Mondes auf dem Wasser?
Moment, oder welche Sprache denn?
Ja, das musst du raten. So. Genau, das musst du raten. Also erstens, welche Sprache ist Age Otori? Und zweitens, was bedeutet das? Es gibt ein Wort für die Reflexion des Mondes auf dem Wasser. Vielleicht ist es Age Otori in irgendeiner Sprache, aber vielleicht ist auch was anderes und du musst es raten. So, das Zweite, was es bedeuten könnte, ist Bier, das man mit allem Genuss draußen in der Sonne trinkt. Oder bedeutet es nach einem Haarschnitt schlechter aussehen als vorher?
Nee, das heißt, das kenne ich, das ist Edgar mit Taperfett.
Das ist aber kein Wort.
Nee, das stimmt. Und Age Otori ist ein Wort.
Age Otori ist ein Wort, beziehungsweise ist ein Bindestrich zwischen Age und Otori. Mhm. So, welche Sprache ist Age Otori?
Maori.
Und was bedeutet es?
Das mit dem Mond.
Nein, das mit dem Mond heißt Mongata, das ist Schwedisch, mhm. Bedeutet die Reflexion des Mondes auf dem Wasser. Age Otori ist Japanisch und bedeutet nach einem Haarschnitt schlechter aussehen als vorher.
Großartig.
Ich finde toll.
Die Japaner sind so geil.
Ist so super. Es gibt ein Wort, das Bier, das man mit allem Genuss draußen in der Sonne trinkt.
Das ist cool.
Ütepilz in Norwegen.
Wie Ütepilz?
Ütepilz.
Nochmal, was?
Üte, draußen, Üte.
Üte heißt Ute. Draußen Ütepilz.
Ütepilz. Ja, ich glaube Üte.
Ütepilz.
Ja. Ja, aber für was es alles
Wörter gibt. Aber Age Otori dann wahrscheinlich, oder? Age Otori. Find ich cool. Aber weil ein Wort bei denen immer schon extrem viel sowieso schon bedeutet. Ich habe ja neulich mal versucht, Japanisch zu lernen. Hm. Ich wäre fast wahnsinnig geworden. Also so Duolingo. Und da wäre ich schon fast wahnsinnig geworden. Wie muss das sein, wenn man ernsthaft Japanisch lernt?
Es gibt ein Wort dafür, sich verstohlene, sehnsuchtsvolle Blicke, die sich zwei Personen zuwerfen, weil sie sich gegenseitig begehren. Beide wünschen, der andere solle aktiv werden, was jedoch keiner von beiden tut. Dafür gibt es ein Wort.
Und zwar im Norwegischen und es heißt Böng.
Nein, in Jagan, das ist die Sprache der Ureinwohner von Feuerland, das heißt Mami Lapi Natapai.
Okay, das heißt, dein Hörtipp für die Shownotes ist Esel und Teddy,
aktuelle Episode.
Aktuelle Episode, wie heißt sie?
Die heißt, Sekunde. Mhm. Esel und Teddy.
Sind wir hier schon am Googlen, wie.
Es gibt auch schlechtere.
Es gibt auch schlechtere, heißt die?
Weder Torschlusspanik noch Weltschmerz heißt die Episode.
Weder Torschlusspanik noch Weltschmerz. Die Folge danach ist dann wieder Kacke, oder
wie? Die davor ist so ein bisschen schwächer, ist die Superfolge. Da geht es darum, die erfinden immer Weltranglisten. Und okay. Die Weltrangliste für Super. Ne? Also
ja.
Es gibt Super Benzin, ist dieses Jahr nur auf Platz 8 oder so. Und dann gibt es irgendwie die Supervision, keine Ahnung, und ja, gehen sie halt beide gemeinsam die Super-Weltrangliste durch.
Na gut, dann gibt es von mir auch einen Hörtipp zum Ende des Jahres, der letzte Realitätsabgleich 2023 heute. Und zwar, ich glaube, das habe ich dieses Jahr sogar entdeckt, das Ding. Kann auch sein, dass es letztes Jahr war. Ich habe da auch, die Parlamentsrevue. Weiß nicht, ob du die kennst. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Sendung. Nee, kenn ich. Die haben zwei Mädels gemacht, Sabrina und zweiten Namen schon vergessen. Egal, weil die eine ist jetzt raus, jetzt ist Sabrina Geda übrig geblieben und die macht im Grunde einmal im Monat, guckt die halt, was im Parlament los war. Also im Deutschen Bundestag. Untertitel ist, indem wir einmal im Monat die Plenarsitzungen des Bundestags Revue passieren lassen und Ausblick auf die nächste geben. Und das ist richtig, richtig gut gemachter Journalismus. Mhm. Tatsächlich. Und sie hat dann immer mal wieder Gäste da, die bestimmte Dinge besser einordnen können, als man das selber kann. Also wirklich, ist meine Entdeckung, ich glaube, dieses Jahres tatsächlich.
Parlamentsrevue.
Ist oft auch anstrengend, natürlich, ne? Weil geht halt um die Dinge, die da so besprochen werden. Aber das ist wirklich richtig gut gemacht. Das ist der einzige Podcast, den ich kenne, an dem ich ausschließlich was am Klang auszusetzen habe. Und das, was ich da am Klang auszusetzen, das ist, wie das geschnitten ist und gemischt ist teilweise und sowas. Also das ist der einzige Podcast, den ich kenne, an dem ich ausschließlich was am Klang auszusetzen habe. Und das, was ich am Klang auszusetzen habe, ist so lässlich, dass ich mich bisher noch nicht getraut habe, mal zu sagen, ja, immer darf ich dir mal einen ungefragten Ratschlag geben. Das habe ich mich noch nicht getraut, weil es am Ende doch so egal ist. Also wirklich, ich bin sehr begeistert davon.
Ich finde den gar nicht.
Parlamentsrevue. Du weißt schon, wie man Revue schreibt.
Ich habe nur Parlament geschrieben. Ich finde
Parlamentsrevue. Mertens Ahens Sens. Revue.
Ja. Ach, ich finde
schon. Schöner Sendungstitel, warte. Mertens Ahens Sens. Mertens Ahens Sens Revue.
So. Schreiben Sie mal auf.
Schreiben Sie mal auf.
Katze.
Parlamentsrevue halt. Revue. Ja, Revue.
Revue.
Revue. Nein, ja, da bin ich doch äußerst begeistert von. Ja.
Sehr schön. Danke.
So, und jetzt Schlagzeiten und Wetter, ne?
Ja, so.
Wer fängt an? Hast du schon
20 Uhr Nachrichten.
Hast du schon ausgezählt?
Holgi. Ich fange an. Nahostkrieg. Israelische Armee findet 2 weitere Leichen von Hamas-Geiseln. Ja. Es ist so schwer. Es gab jetzt ein Zeit, was jetzt? Höre ich ja gerne den Zeit-Online-Podcast. Mhm. Da gab es ein Wochenend-Special. Also die machen halt in der Woche immer morgens die Nachrichtensendung, nachmittags das Update. Und am Wochenende gibt es nur morgens die Nachrichten. Und dann einmal am Wochenende so ein Special, wo sie einfach dann ein bisschen länger, normal ist ja immer so 10-12 Minuten, und so ein Halbstunden-Special. Und da hatten sie jetzt eins mit Palästinensern in Deutschland, wie es denen eigentlich gerade geht. So, und das ist halt echt hart. Das ist richtig, zum Verzweifeln schwieriges Thema.
Ja, ich bin ganz froh. Ich habe ja was Psychopathisches. Also ich habe ja was, na, egal. Ich guck da ein bisschen anders drauf. Und zwar nicht über wer leidet wie und so, sondern ich habe da einen etwas technokratischeren Blick drauf. Und was mich gerade wirklich am stärksten irritiert an dieser ganzen Geschichte da in Gaza ist, dass ich das Gefühl habe, dass Israel gar nicht wirklich weiß, was es da tut. Mein Einblick ist nicht tief genug und nicht breit genug und sonst was. Aber ich denke so, okay, ihr seid angegriffen worden. Jetzt schlagt ihr zurück, okay, es ist Krieg, das Krieg ist immer scheiße, da sterben viele Zivilisten, Kinder, jada, jada, wir kennen das ja alles. Das kann man unter bestimmten Randbedingungen, kann man das alles hinnehmen. Aber wie sieht eigentlich das Ende davon aus? Ja, das ist so ein bisschen, wo ich in den letzten Tagen zunehmend denke, Leute, was macht ihr da? Was genau macht ihr da? Warum macht ihr es so, wie ihr es macht? Und wozu genau soll das führen, dass ihr es so macht, wie ihr es macht? Und diese Idee von Hamas auslöschen, das kaufe ich halt nicht. Also ich glaube denen schon, dass sie das gerne tun würden, aber ich glaube nicht, dass man die Hamas auslöschen kann. Dazu ist dieses Gedankengut viel zu tief in auch den palästinensischen Zivilisten viel zu tief drin, als dass du die Idee der Hamas einfach so wegbekommst, indem du, selbst wenn du jeden, der auch nur irgendwie sich mal positiv über die Hamas geäußert hast, liquidieren würdest, kriegst du nicht raus. Das dazu ist es.
Das weiß ich gar nicht, dafür kann ich zu wenige palästinensische Zivilisten, um das beurteilen zu können.
Ja, du musst ja nur mal,
kann man den Eindruck haben.
Du musst ja nur mal mit denen diskutieren, wenn du sie auf der Straße zum Beispiel triffst oder irgendwie im Umfeld hast, dass dieser arabische Antisemitismus, der ja Treiber eigentlich da ist, auch für die Hamas, den kriegst du nicht weg. indem du recht, alle Leute,
die
das,
die Hamas die diesen, als Organisation, sondern es geht um den umringst. Arabischen Antisemitismus.
Genau, genau. Und das kriegst du ja nicht raus. Ja. Und das ist, das, ne? Also, das ist eigentlich das, was mich da gerade so irritiert. Ja. Gar nicht so das Leid. Das ist immer scheiße. Da brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Aber dieses,
nee, ist auch albern.
Was macht ihr da? Also der Witz ist ja, die Hamas weiß ganz genau. Also bei denen habe ich überhaupt keinen Zweifel, was die wollen. Ja,
da ist das Ziel klar, da ist die Strategie klar.
Genau, aber ja, irgendwie,
ist leider irgendwie,
ich scheitere gerade daran zu verstehen, was Israel da macht. Naja, Polen. Designierter Regierungschef Tusk will sein Land wieder an die EU annähern. Darauf bin ich sehr
gespannt. Ja, da bin ich immer noch nicht. Also, was haben die jetzt für einen Weg gefunden? Es gab eine Warum gab es überhaupt eine Vertrauensabstimmung?
Weil der polnische Präsident die Peace-Partei mit der Regierungsbildung beauftragt hat, obwohl sie keine Regierung hätten hinkriegen können.
Genau, das heißt, haben sie eine Regierung gebildet.
Genau.
Und die hatten und keine Mehrheit. Aber wie kam es? Warum mussten sie?
Ja, weil sie die Regierung waren.
Aber das,
so habe ich das verstanden. Ich habe aber auch nicht genauer reingeguckt.
Also in Deutschland musst du nicht einfach so eine Vertrauensfrage stellen. Das machst du halt, wenn du irgendwie was Bestimmtes erreichen willst. Vielleicht ist das in Polen so.
Achso, nee, warte mal. Nein, Tusk hat die gestellt, damit er nochmal bestätigt wird. Ach, das ist ja auch mal interessant. Also der hat eine, wenn ich das jetzt kurz überflogen, nur der hat eine Regierung, Tusk hat eine Regierung gebildet, also tatsächlich auch der Wahlsieg, also eine nicht rechtsradikale Regierung, der hat eine Regierung gebildet und hat sich dann nochmal dem Parlament gestellt und gesagt, so, ist das okay für euch? Finde ich eigentlich ganz cool. Wobei ich auch nicht weiß, ob das nicht vielleicht auch normal ist da im polnischen Parlament. Egal.
Naja, ich hoffe, es klappt.
Sie sind wieder da. Es gibt jetzt eine polnische Regierung, mit der kann man sprechen. Die sind nicht irgendwie vollkommen Banane im Kopf und glauben, Angela Merkel würde diktieren, wie viel Steuern sie zu zahlen haben oder was sie alles für einen Scheiß erzählt haben. Das ist super.
Das finde ich echt. Wir bleiben in Polen. Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Polen wegen mangelnden Schutzes homosexueller Paare verurteilt.
Ja, ist der erste. Das erste Ding, wo sie jetzt vielleicht sogar sagen können, ja, ey, ihr habt recht, wir ändern das sofort, zack.
Das wäre gut.
Ich bin so gespannt, weil wirklich die Peace, die hat Polen, die haben ja wirklich einen Kulturkampf da geführt. Die haben ja auch, es gab vor ein paar Jahren auch mal ein sehr spannendes Feature über den Kampf dieser rechten Regierung in Polen gegen die Kultur, also gegen Kunst und Kultur. Wo sie wirklich Auftrittsverbote verhängt haben, Theater geschlossen haben, beziehungsweise denen kein Geld mehr haben zukommen lassen, weil die irgendwie das gemacht haben, wozu Theater da ist, Kritik zu üben und so. Ich bin echt gespannt, wie die da wieder rauskommen und wie lange sie brauchen, da wieder rauszukommen.
Ich habe heute gehört, dass der Tusk in seinem Schattenkabinett, ist es ja noch, also sie sind ja noch nicht vereidigt, glaube ich, wie er die zusammengestellt hat, sind halt vor allem so Fachleute einfach, die auch früher schon in Ministerien mitgearbeitet haben, also vor der Peace-Zeit. Und der eine war wohl auch vorher schon Justizminister und der lässt sich jetzt zitieren mit, ich will mal schauen, wie wir die Gewaltenteilung wiederherstellen können.
Ja,
so eine Aussage ist echt so krass. Ja, die Gewaltenteilung ist weg. So wiederherstellen.
Ukraine-Krieg. USA setzen wegen Umgehung von Russland-Sanktionen Hunderte auf schwarze Liste. Da wäre vielleicht die Bundesrepublik Deutschland auch mal ganz gut aufgehoben auf dieser schwarzen Liste, weil wir kaufen ja weiter Gas aus Russland. Nur halt nicht über Pipelines, sondern als Flüssiggas, kostet dann halt das Doppelte und die verdienen.
Aber nur Einzelpersonen und Unternehmen.
Schade, ne?
Pech.
Da könnte man ja zum Beispiel die Einzelpersonen und die Unternehmen, die das Flüssiggas aus Russland kaufen, auf diese schwarze Liste setzen. Eigentlich müsste man, das ist auch so was, da kann ich mich den ganzen Tag drüber aufregen, bis ich platze. Diese Sanktionsart, diese Art und Weise der Sanktionen, wie wir das machen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das immer falsch ist.
Ja.
Also nicht nur Russland gegenüber, auch Iran, genauso. Ist immer irgendwie scheiß. Nehmt den Leuten die Auslandsvermögen weg. Pfändet denen die Wohnungen am Tegernsee.
Und zwar alles auf einen Schlag und nicht so scheibchenweise. Genau. Also einmal androhen, wenn ihr das wirklich macht, dann kommen Sanktionen und wenn das dann passiert, dann zack. Also da gab es ja. Wer war denn das noch? Es gab einen linken Politiker, der mal interviewt worden ist, auch zum Thema Ukraine, und der gesagt hat, so ja, wäre halt geil gewesen, wenn wir richtige Sanktionen eingesetzt hätten, statt jetzt so scheibchenweise.
Ich weiß halt noch nicht, ob das überhaupt geht, ne, was ich mir hier in meinem naiven Kopf
so vorstelle. Und der hatte da aber Forschung dazu nachzuweisen. Also der hatte halt irgendwie von Forschungsberichten berichtet, die gesagt haben, also wenn Sanktionen so und so gestaltet sind, dann sind sie wirkungsvoll. So wie wir es im Moment machen gegen Russland, sind sie halt absolut wirkungslos.
Mhm. Findest du das noch? Wäre schön für die Shownotes. Oder wer es aus der Hörerschaft findet, bitte in die Kommentare.
Das war ganz am Anfang vom Russlandkrieg ein Interview, ich glaube bei Thilo Jung.
Okay, muss man direkt immer 4 Stunden hören.
Ich könnte...
Egal, wer es findet...
Thilo fragen, Thilo, sag mal.
Wer weiß was, worüber Tobi geredet hat und das findet, tut es mal in die Kommentare. Also vor allen Dingen die wissenschaftlichen Arbeiten dazu würde mich interessieren. Mhm.
Weltklimakonferenz, Baerbock, Doppelpunkt, Anführungszeichen oben, also Zitat Baerbock, starke Allianz für Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, Ende Zitat. Weiter keine Einigung auf Abschlusserklärung.
Hast du auch das Gefühl, als wär's das jetzt gewesen?
Immer mal wieder, ehrlich gesagt.
So COP28, danach können wir jetzt, das war's dann, now we're fucked, wir brauchen noch keine COP29 mehr zu machen. So kommt mir das gerade vor.
Den Eindruck habe ich immer mal wieder. Und dann kommen aber doch wieder so Nachrichten, wo ich denke, wir können und wir müssen noch ganz viel schaffen. Denn aufgeben ist einfach keine Option. Ich weiß, dass viele Menschen schon aufgegeben haben. Nicht zuletzt ja auch in meiner Ex-Partei, also ja. Bei den Grünen, gibt es auch schon Leute, die sagen, wir können uns nur noch anpassen an den Klimawandel. Mhm. Aber das stimmt nicht. Wir können zumindest die ständige Beschleunigung noch verringern. Und ja, es gibt Kippelemente. Diese Klimakippelemente, die bedeuten ja quasi, wenn da ein bestimmter Wert überschritten ist, dann kannst du diesen Effekt nicht mehr aufhalten. Ne? So wie wenn du balancierst auf dem Seil. Ja. Wenn du ein bisschen wackelst, dann kannst du es ausgleichen. Wenn du zu doll wackelst, dann fällst du halt runter und kannst halt nichts mehr, also egal wie doll du gegensteuerst, du kannst diesen Fall nicht mehr aufhalten. So, und das sind diese Kippelemente, die davon werden etliche kippen und dann können wir das nicht mehr aufhalten, aber andere Sachen können wir halt doch noch, wenn wir dann wenigstens noch den CO2-Anstieg trotzdem irgendwie einschränken, dann ist das ja noch zusätzliche Erwärmung, die wir irgendwie vermeiden können. So, und jedes Zehntel Grad zählt am Ende, weil wir durch die Klimaerwärmung das Habitat des Menschen auf der Erde verkleinern. Also die bewohnbare Zone für Menschen auf der Erde ist ja eh relativ klein, also vergleichsweise klein. Mhm. 2/3 ist Meer, da kann man nicht wohnen. Ganz viel Fläche ist entweder Wüste oder Gebirge, zu hoch oder so, können wir nicht wohnen. Und jetzt vernichten wir durch die Klimakatastrophe gerade große Landstriche, in denen im Moment Menschen leben können, also ökologische Nische, und machen daraus Orte, an denen Menschen nicht leben können. Also sie können dort nicht siedeln, obwohl da gerade Florida ist oder so. So, und das ist halt schlecht. So, finde ich. So, und je mehr wir die Klimakatastrophe zumindest verlangsamen, also es ist ja alles dann irgendwie Zehntel Grade, die desto weniger wird kaputt gemacht. Man kann natürlich sagen, es ist eh alles kaputt Gefühl. Und die Menschheit ist am Arsch. So, das glaube ich aber nicht. Sondern ich glaube, es wird halt durchaus katastrophal sein, in 100 Jahren auf der Erde zu leben. Mhm. Aber das Ausmaß an Katastrophalität lässt sich noch steuern.
Ja, aber dazu müssen so viele mitsteuern, dass ich das Gefühl habe, dass gerade jetzt angesichts dieser COP28, dass ich das Gefühl habe, nee, das war's. Weil da kommt dann nämlich tatsächlich dieses Schwobler-Argument, Deutschland allein kann den Klimawandel nicht stoppen. Und irgendwie fühlt sich das ein bisschen so an, als wären wir damit allein.
Nee, das sind wir garantiert nicht. Also es gibt ja auch immer dieses Argument, ja, China müsste erstmal was machen.
Ja gut, machen die.
Muss man mal gucken, was China schon alles macht.
Ja, genau. So.
Also und wenn China schon sehr viel macht und die USA, na klar, wenn da jetzt Trump gewählt wird, ist immer erstmal schlecht, wenn Faschodiktatoren an die Macht kommen, aber der kommt dann ja auch wieder weg und dann passiert halt danach was. Also ich bin öfter schon verzweifelt und hab das Gefühl, das bringt's alles nicht mehr. Aber also gerade wenn man Kinder hat und wenn man sieht, es werden immer noch Kinder geboren, es gibt immer noch Menschen, die glauben, es ist eine gute Idee, ein Kind in die Welt zu setzen.
Das ist doch nicht die Kategorie, in der man denkt, wenn man Kinder in die Welt setzt, oder?
Die meisten denken wahrscheinlich eher nicht, wenn sie
ein Kind in die Welt setzen. Ja, also das glaube ich nicht. Also ich glaube, diese Idee von unter diesen Bedingungen noch Kinder in die Welt setzen, das ist, glaube ich, einzig und allein eine Denkwelt derer, die keine Kinder haben. also die auch keine wollen. Ich glaube nicht, also ich habe noch nie Eltern kennengelernt, die gesagt hätten, ich habe meine Kinder trotz der schlimmen Weltlage bekommen. Das ist mir noch nie, nee.
Nee, das nein, die meisten Leute bekommen Kinder,
weil sie Kinder bekommen. Haben. Da denkst du doch nicht drüber nach, dass du denkst doch nicht über ihn, was ist
in denn? In welcher Welt die später leben?
Ja, nein.
Ich weiß nicht.
Ja, da denkst du drüber nach, aber doch nicht, nee. Da denkst du jetzt so drüber nach. Und vielleicht, wenn sie, auch wenn sie dann auf der Welt sind und so, und denkst auch so, oh je, dieses arme Würmchen, in was für eine Welt habe ich es denn nur
hinein? Aber man macht seine Entscheidung nicht davon abhängig.
Genau. Also du sagst so, nein, ich verhüte, weil ich keine Kinder in diese Welt setzen will. Das ist eine billige Ausrede dafür, dass man die Verantwortung für neugeborenes Leben für Kinder nicht übernehmen will. Das ist einfach nur eine Ausrede.
So. Und weil es eine Ausrede ist, glaube ich, ist die Hoffnung noch nicht verloren.
Ende des UNO-Einsatzes. Letzte Bundeswehrsoldaten haben Mali verlassen. Ende einer Ära. MINUSMA war, glaube ich, der größte Auslandseinsatz der Bundeswehr. Ne? Wie 1500 Soldatinnen und Soldaten.
Waren. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja.
Wo ist die, also jetzt zuletzt nicht mehr, aber ich glaube, das Mandat war irgendwie über 1500 Leute.
War zumindest auch sehr lange, ja.
Ja.
Ampelkoalition. Haushaltsstreit wird zum Nervenkrieg, in Anführungszeichen.
Ja, dann müsst ihr mal den FDP-Lern da die Hodenpressen anlegen. Dann hört das ganz schnell auf, dass das ein Nervenkrieg wird.
Naja, da sind auch Nerven drin in Hoden.
Ja, und zwar ziemlich viele. Ja, und vor allen Dingen bei diesen FDP-Lern. Da sind Nerven drin. Prächtige Nerven haben die. 25 Jahre im Bundestag. Grünen-Politiker Trittin scheidet Anfang kommenden Jahres aus Parlament aus. Dem habe ich heute ein Interview im Spiegel gelesen, habe sofort gedacht, boah, mit dem würde ich gerne eine Sendung machen, sobald er da raus ist.
Ja, mach das doch.
Ja, jeder will dann eine Sendung mit Jürgen Trittin machen.
Nein, naja, in einem Jahr nicht mehr.
Ich bin halt Holger Klein mit Vrindt und nicht Thilo Jung mit Jung und Naiv. Und
naja, aber wenn
mit dem reden wollen.
Wenn du es im Oktober 2024 anfragst, dann ist der erste Ansturm vorbei und das ein Jahr später hat noch nicht angefangen. Ja,
aber dann haben alle mit ihm geredet. Hat er
keinen Urlaub.
Nee, und vor allen Dingen, dann was habe ich denn dann, also wozu soll ich denn dann nochmal mit ihm reden? Er hat dann 100 Interviews gegeben, wozu sollte er dann noch das 101. geben? Das ist Quark. Weil also alles, was mich dann interessiert, was Jürgen Trittin zu sagen hat, werde ich wahrscheinlich in allen anderen Interviews auch lesen und hören können. Von daher.
Also dann nicht, nee. Ich dachte, du hättest dann bestimmt noch Fragen, die andere eben nicht gestellt haben.
Nee, und wenn, dann wären das Fragen.
Trau dir doch mal was zu, Holger.
wenn, dann wären das halt auch wahrscheinlich Fragen, die er gar nicht beantworten kann bzw. will. Mhm. Weil bestimmte Fragen beantwortet man auch dann nicht, wenn man raus ist. Also ich könnte auch ganz andere Dinge über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erzählen, als ich erzähle.
Bertelsmann Stiftung. Umfrage. Antisemitismus in Deutschland und Europa breitet sich aus.
No shit, Sherlock. Also damit hätte ich ja jetzt nicht gerechnet.
Ja.
Das Wetter.
Man kann da einfach gar nichts mehr zu sagen.
Es ist
einfach
nee, so das ist halt, das ist, ne? Wie gesagt, ich sage ja immer, Max Scholleck hätte es gesagt, anscheinend ist der Begriff von jemand anderem geprägt worden, aber Max Scholleck hat es halt mir mal in einem Interview gesagt, wir leben in einem postnationalsozialistischen Land und das ist es halt, wo wir leben und insofern wundert mich das alles nicht. Das alles nicht. In der Nacht bei meist dichten Wolken, gebietsweise Regen oder Schauer, nur in Vorpommern, weitgehend niederschlagsfrei, Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 13. Dezember 2023, viele Wolken und gebietsweise Regen oder Schauer im äußersten Norden und Nordosten, ab dem Nachmittag zunehmend mit Schnee vermischt. Temperaturen 2 bis 8 in der Südwesthälfte, 8 bis 12 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
Am Donnerstag stark bewölkt, im Norden meist trocken, in der Mitte und im Süden Regen, 2 bis 9 Grad.
Das war der letzte Realitätsabgleich für dieses Jahr. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Ja, ganz herzlichen Dank.
redet, ist nicht tot.